Ja, Sonntag. Es ist Check24 Donnerstag. Freue mich, dass Sie dabei sind. So, 27. Spieltag. Alfred Hitchcock hätte es sich besser inszenieren können. Dramatik pur gestern. Und Sie wissen ja bekanntlich, ich habe schon mal 3 Euro hier. Ein Spiel dauert 90 Minuten, manchmal auch länger. Grenzenloser Jubel deshalb gestern bei Borussia Dortmund. Paco Alcácer trifft mitten ins Tor der Wolfsburger und mitten ins Herz der Bayern. Sie sind wieder Tabellenführer, 2 Punkte Vorsprung vor dem direkten Duell am Samstag. Die Bayern dagegen, sinnbildlich hierfür der Torjäger Robert Lewandowski am Boden. 1 Punkt nur geholt in Freiburg. Er selbst hatte die Riesenchance, zeitgleich zur Führung der Dortmunder den Siegtreffer zu machen. Hier hat er die Chance hundertprozentig vergeben und den Sieg weggeköpft. Deswegen war sein Trainer auch sehr angefressen und hat sich zu einer bemerkenswerten Aussage nach dem Spiel hinreißen lassen.
Heißt das, gegen Dortmund muss ein Sieg her jetzt?
Ja, es wäre schön. Es wäre sehr wichtig, klar. Ich denke, eine Niederlage ist dann vorüber.
Also, wenn man das übersetzt, heißt das für mich, verlieren sie gegen Dortmund am nächsten Wochenende hier in München, dann war es das mit der Meisterschaft. Warum die Bayern so negativ gestimmt sind, das wollen wir besprechen. Und schuld daran ist nur einer, nämlich der SC Freiburg. Warum uns dieser Verein so viel Freude macht in den letzten Jahren, das kann uns der Mann sagen, der eigentlich der Erfinder der Breisgau ist. Hier ist Volker Finke. Erst einmal darf ich zweimal gratulieren. Ne? Letzte Woche Geburtstag gehabt, letzten Sonntag.
Und 71 geworden ist. Ob man da feiert, weiß ich nicht, aber.
Feiert man?
Natürlich feiert man.
Ja, oder?
Ja, klar.
Und Lebenswerk vom DFB ausgezeichnet.
Ja, war ich überrascht. Aber war nett.
Freut man sich, oder?
Jetzt, war ich jetzt positiv überrascht. Konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass mich jemand vorgeschlagen hat.
Hast du Zoff im DFB oder warum?
Nein, aber es ist schon so, dass ich in den vielen Jahren des Öfteren auch mal andere Meinungen hatte.
Ja.
Und dann hat man nicht nur Freunde. Aber ich bin doch angenehm angetan.
Dann sag noch zu dem neuen Jugendwahn in der Bundesliga was. Freut dich wahrscheinlich, ne?
Ja, ich bin in den letzten Jahren, und das war aus meiner Sicht der Hauptgrund, dass die mich irgendwie eingeladen haben da. Ich gehe jedes Jahr seit vielen Jahren zu dem Fußballlehrerlehrgang, der da läuft, und mache einen Tag so ein bisschen, erzähle über meine Erfahrung, erzähle über den Fußball, den wir in Freiburg damals gespielt haben, und erzähle dann über die Auslandserfahrung. Und tatsächlich ist es so, dass mir das Spaß macht, und die vielen jungen, neuen Fußballlehrer, denen macht es auch offensichtlich Spaß, und ich erfahre viel, sie erfahren viel von mir, das ist ganz nett, und ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum die mich jetzt geehrt haben.
Besprechen wir alles nachher später.
Okay.
Mit unseren beiden Gästen. Bleib hier, bleib hier stehen. Von der dpa, Holger Schmidt. Morgen. Unser Sport1-Mann Martin Quass.
Gute.
Der Sportchef der Bild, Walter Einstraten. Und WDR Sven Pistor. Unser Sport1-Experte Reinhold Beckmann.
Moin.
So, hier mal an der Stelle unsere Erfrischung. Wieder langsam wärmer draußen auch. Alles alkoholfrei, keine Angst. Und Ruth ist auch wieder da, wie immer. Schönen guten Morgen, meine Lieben.
Freut mich sehr. Schönen guten Morgen zusammen. Hallo. Was ist hier heute los? Vielen Dank. Also über mangelnde Spannung können wir uns in dieser Saison ja wirklich nicht beklagen. Denn dieses Topspiel am kommenden Samstag ist ein echtes Schlüsselduell. Und wo die Bayern ja in den letzten Wochen so stark waren, 9 Punkte aufgeholt haben auf dem BVB, ist jetzt Dortmund am Drücker. Tabellenführung zurückerobert. Sie machen einfach die Tore und reisen mit breiter Brust nach München. Niko Kovac hat gesagt, bei einer Niederlage wären wir raus im Meisterschaftsrennen, zumindest sinnbildlich. Dann wären es nämlich 5 Punkte. Wie dramatisch ist die Lage? Bringt das das Titelduell schon die Entscheidung in der Meisterschaft? Das ist unsere Frage der Woche. Sie kennen die Nummer 01379011011. Schreiben Sie uns auch via Facebook und Twitter. Und dann, wie immer, können Sie gerne mit abstimmen. Das machen Sie gerade auch schon in unserem Live-Voting auf sport1.de/mittendrin und online natürlich auch mitdiskutieren im Live-Blog. Das funktioniert jede Woche wunderbar. Also gerne die Einladung, dass Sie auch Ihre Meinung kundtun. Dankeschön. Thomas, zurück zu dir mit einem großen Applaus.
Ja. So spannend wie dieses Jahr war es lange nicht, das Titelrennen. Lange Zeit war der BVB vorne, die Bayern haben sie dann eingeholt, um jetzt die Dortmunder wieder vorbeiziehen zu lassen. Wir schauen nochmal zurück auf gestern, auf diesen Krimi in den letzten Minuten.
Diese unterschiedlichen Gefühlswelten nach dem zeitgleichen Fanduell der zwei Titelkandidaten. Allerdings, immer noch können sie beide aus eigener Kraft Meister werden und Nuancen werden dieses Kopf-an-Kopf-Rennen entscheiden.
Wir können uns nicht beklagen. Wir haben eine Vielzahl gehabt, die haben wir nicht genutzt und da müssen wir uns an die eigene Nase fassen.
Wir haben Risiko genommen. Zagadou ist mit dem Ball gegangen, viel Risiko genommen, einen Freistoß erreicht und doch.
So einfach war das also. Der nicht unumstrittene Freistoß in der Schlussminute und reingewuchtet. Das Ding von Alcázar zu Beginn der Nachspielzeit. Wieder mal die späte Erlösung. Während die Bayern in der heißen Schlussphase ihre Topchancen nicht verwerten konnten. Ja, es war aus Münchner Sicht fast zum Heulen. Nach schwachem Beginn, die zuletzt stabile Abwehr war wieder ins Wackeln geraten, bogen die Bayern nach Lewandowskis Ausgleich auf die Siegerstraße ein, ohne es in der Nachspielzeit über die Ziellinie zu schaffen. Um 17.18 Uhr waren sie noch Tabellenführer. 5 Minuten später plötzlich wieder Verfolger des BVB. Und es ist letztlich egal, ob die Schwarz-Gelben effizienter waren, entschlossener oder einfach nur mehr Glück hatten. Ab sofort gilt, alles spricht für Borussia Dortmund.
Herr Reinhold, sag mal laut, was hast du gesagt? Nur für eine Woche? Was spricht denn für Borussia Dortmund?
Ich mach's dir einfach. Ich finde es interessant, was gestern passiert ist, weil die Dortmunder haben sich den Bayern-Dusel geklaut. Also gestern hatten die Dortmunder den klassischen Bayern-Dusel. Ich meine, sie waren wirklich nicht gut, die Dortmunder gestern. Und diese beiden Tore da gestern, dieser Freistoß und dann noch dieses zweite Knickeltor, das war sehr viel Glück. Auf der anderen Seite die Bayern, die in der zweiten Hälfte wahnsinnig viele Torchancen ausgelassen haben und da ganz gut gespielt haben. Ich verstehe diesen betrübten Trainer Kovac, was das Ergebnis betrifft, schon. Aber ich meine, so melancholisch muss man nicht reinblicken. Die Bayern haben es nächste Woche in der Hand, 3 Punkte zu holen. Die Dortmunder sind im Moment nicht so stabil. Ich sehe da die Bayern als Favorit.
Aber ist das nur Dusel, wenn du in den letzten 15 Minuten schon 21 Tore geschossen hast, Walter? Das ist doch auch eine Stärke, oder?
Ja, es ist eine Stärke und es zeigt, klar, Dortmund wird stark in der 90. Minute. Ab der 90. Minute muss man hingucken. Wobei ich einen Punkt noch zu der deprimierten Aussage von...
Ja, komm, machen wir gleich noch, aber bleiben wir bei Dortmund erstmal kurz.
Ja, sie haben schlechte Spiele zu gewinnen, das ist halt die Kunst eines Meisters, ne?
Ja, Spielglück.
Ja, Bayern-Glück. Du hast mir das Wort aus dem Mund genommen. Wir hatten schon die Schlagzeilen vorbereitet für Dortmund. Wir behalten sie in der Schublade, falls wir sie nochmal beim anderen Spiel brauchen. Aber bei Bayern haben wir gesagt, wir warten und die Bayern machen am Ende doch wieder ein Tor. Und zack, es kam genau umgekehrt.
Ja. Du kannst ja die Überschrift dann wechseln, ne? Hast du die auf die Bayern übertragen?
Ganz so einfach ist auch nicht immer, ne?
Nein?
Kovac-Farbe kannst du auch nicht so einfach tauschen.
Okay. Volker, wie hast du das gestern empfunden?
Ja, ich war überrascht.
War die Geduld entscheidend auch auf Dortmunder Seite?
Also von Dortmunder Seite, glaube ich, ist jetzt eine Phase, wo sie durch einen glücklichen Umstand, weil ich habe dann hinterher auch das nochmal gesehen, dass tatsächlich es keine 9 Meter waren, sondern 10,30 Meter wohl. Die haben sie ja tatsächlich im Fernsehen nochmal so ein bisschen seziert. Und da denke ich einfach, da war jetzt einfach ein bisschen Glück bei, aber das hast du auch nur, wenn die Mentalität stimmt. Und die scheint bei Dortmund zu stimmen, obwohl sie in den letzten Wochen nicht erfolgreich waren. Ja? Scheint die Mentalität in der Gruppe, bei den Spielern so zu sein, dass es durchaus möglich ist, dass die eben wieder in richtig guten Lauf reinkommen. Aber es ist ein Fragezeichen. Man weiß es nicht.
Aber die haben sich natürlich jetzt Erfolge gerade in den letzten 3 Wochen geholt. die das jetzt so unterstreichen. Das Ding gegen Hertha, wirklich kurz vor Schluss, gegen VfB, haben die genauso gespielt wie gegen Stuttgart. Aber hätte Stuttgart sogar einen Unentschieden verdient gehabt. Und Dortmund macht den Lucky Punch. Und das auf der Zielgeraden, so als Verstärker für ohnehin ein wiederkehrendes Selbstbewusstsein nach diesem Durchhänger, das spricht schon sehr, sehr stark für Borussia Dortmund. Aber in 3 Wochen müssen die auch nach Freiburg. Und da gibt es auch auf die Hölzer. Also, abwarten.
Ja, du warst gestern da. Was finde ich auch, das ist eine Stärke von BVB dieses Jahr eigentlich.
Ne? Eine Stärke, also Glück zu haben. Oder,
haben Sie mehr Glück, Sie haben ja auch Spiele umgebogen.
Ja, aber also Wolfsburg hatte schon auch echte Chancen, selber in Führung zu gehen bei dem Spiel.
Hatten Sie wirklich so richtig, die haben das zwar gesagt.
Aber kommen da pfiffen aber ein paar Bälle wirklich durch den 16er am Tor vorbei, wo man dachte,
ja, da um Gottes
Willen. Und Reus war nicht dabei. Und Dortmund gewinnt trotzdem. Das war ja gestern schon, also kurz vor dem Spiel, reicht uns die Botschaft, sein Platz ist der Kreissaal und nicht eben das Stadion in Dortmund. Und trotzdem gewinnen sie. Also wir sind ja in so einem psychologischen Bereich der Meisterschaft angekommen. Und da war das natürlich gestern ein richtiger Wirkungstreffer. Das ist ganz klar.
Gehen wir mal rein in das Spiel.
Aber glücklich.
Ja. Also innerhalb der Saison, glaube ich, war es sehr oft wirklich Mentalität und Qualität. In Leverkusen, auch gegen Augsburg, wo sie die Spiele gebogen haben. Gestern war es, denke ich, doch überwiegend Glück. Also sie waren wirklich
Spiel eigentlich,
richtig schlecht. Und das Kuriose ist ja, dass die Bayern wahrscheinlich das deutlich bessere Spiel gemacht haben, die deutlich bessere Leistung gezeigt haben und jetzt den Rückschlag erlitten haben. Das ist schon ein bisschen verrückt.
Ich weiß nicht, Wolfsburg hat es auch gut gemacht, ne, defensiv. Ne?
Ja, aber mit sehr, sehr einfachen Mitteln. Ne? Das war kein Hexenwerk.
Dann kam diese Szene, schauen wir mal drauf. Der Freistoß. Reinhold, ist das für dich ein Foul? Ja oder nein?
Das ist das erste Zweifelhafte, aber ich finde, der Kernpunkt kommt dann später.
Hier sehen wir es, pass auf.
Ach so, du willst das nochmal seziert haben an der Stelle?
Jetzt möchte ich von dir wissen.
So. Wunderbar.
Alcázar gegen Brooks.
So, eigentlich ist Wolfsburg schon wieder in der Vorwärtsbewegung und denkt, das kann doch nie und nimmer ein Foul sein. So, ich finde, was Alcázar da in diesen Schlussminuten herstellt, er ist da wirklich ein begrenzter Fußballer.
Jetzt guck mal hier, er spielt erst den Ball und dann wird er umgesetzt. So.
Ich finde schon, oder? Ist doch faul, oder?
Ja, nicht. Also umgesetzt. Umgesetzt, das Wort, das streichen wir mal direkt. Ja. Also das ist eine maximale Kann-Entscheidung, aber überhaupt kein Muss. Also weil es in Strafraum, das ist aber eine Anordnung der Schiedsrichter. Sowas in Strafraumnähe wird eher geahndet als im Mittelfeld. Im Mittelfeld ist das kein Foul, glaube ich, zum Beispiel.
Mhm. Aber ein guter Schiri, der es gut sieht, gibt den Freistoß, weil tatsächlich in der Reihenfolge es so ist, dass der Ball gespielt wird und dann richtig das Foul stattfindet. Ja? Also ein guter Schiedsrichter, der gut
steht. Korrekt?
Ja, also das finde ich korrekt.
Ja.
Der Abstand hinterher, der hat mir nicht gefallen.
Also, da kommen wir gleich zu, weiter.
Wo die Mauer hingestellt wurde.
Komischerweise haben die Wolfsburger das ein bisschen anders gesehen. Ne? Mhm. Wir hören erst mal den Trainer Bruno Labbadia. Nein, erst Marc Arnold, Entschuldigung, andersrum.
Es ist sehr, sehr bitter. Wenn man hier so ein gutes Auswärtsspiel macht, dass man dann wirklich gar keine, mit 0 Punkten dasteht. Ich muss ehrlich sagen, ich spreche eigentlich nie über einen Schiedsrichter, weil man das eigentlich nicht macht. Aber heute muss ich einfach mein Schweigen auch mal brechen, weil das einfach nicht Bundesliga-tauglich war, wie heute gepfiffen wurde. Es gab viele Situationen, wo einfach der Schiedsrichter nicht das nötige Quäntchen Glück hatte. Und dann muss man ganz klar sagen, das ist heute absolut, denke ich, eine unverdiente Niederlage.
Holger, du warst ja da. Hast du das so empfunden?
Nein, das ist jetzt also natürlich.
Markus Schmidt, der Schiedsrichter, jetzt nicht Bundesliga.
Aus dem Frust der Niederlage total übertrieben. Also vor allem auch bis zu der 90. gab es jetzt wirklich nicht viel zu monieren. Hier über das Foul kann man streiten. Der Abstand, wie jetzt schon ein paar Mal angedeutet, der war ja unstrittig. Wobei auf der anderen Seite mit dem bloßen Auge 9,15 Meter, 10,50 Meter, weiß ich nicht, ob wir das alle erkennen würden. Er hatte das sah natürlich
schon komisch aus,
fand ich. Man hat im Stadion schon gedacht, es müsste ein bisschen mehr sein. Er hatte ja die Linien eigentlich als Orientierung.
Naja, aber wenn du in Mathe aufgepasst hast, ne?
Ja. Es war schon eine Orientierung.
Es war knapp über der 16-Meter-Marke.
Eine sehr entrückte Mauer.
Und die standen fast am Fuß.
Ne? Also ich meine, es waren 1,30 Meter zu viel.
Ich glaube, das ist die erste Mauer in der Fußballgeschichte, die zu weit wegstand. Sonst hast du immer 6-7 Meter vielleicht. Das
ist diese Wolfsburger Bescheidenheit einfach. Erst lassen sie die Torchancen aus und dann stellen sie die Mauer auch nach hinten rein auf die Torlinie. Da.
Wenn du eine Mauer bilden musstest, du bist doch immer noch einen Schritt vorgegangen und noch einen Schritt und noch einen Schritt.
Heute haben sie ja diese blöde Linie, die siehst du ja, diese weiße. Weißt du, mit dieser Sahnesprühe. Früher gab es den nicht. Natürlich sind wir dann immer.
Aber früher sind die regelmäßig die Schiedsrichter 9 Schritte gegangen. und viele machen das nicht mehr.
Das stimmt auch, ja.
Die ahnen das nur, wo sie sind und machen den Strich. Also die kümmern sich nur noch um ihre Dose, genau, anstatt einfach mal die Schuhe zu ziehen.
Ja, ja, ist was dran. Andererseits, wenn ich als Wolfsburger Spieler das Gefühl habe, das ist wirklich zu weit,
dann mache ich ein bisschen Terz.
Mache ich entweder Theater oder mache auch die Schritte, ne? Oder?
Ja.
Dann haben wir auch schon mal gemacht.
Gibt es dafür Geld? Eigentlich gibt es dafür
Geld. Das ist
Geld
ja die Situation, die gestern dazu geführt hat. Die Wolfsburger waren völlig durcheinander. Erstmal, weil sie nicht klar waren mit diesem Freistoß. Haben gedacht, kann nicht sein, dass da jetzt ein Freistoß gepfiffen wird. Und dann natürlich der Krach, ja, der von der Dortmunder Wand kommt, hinter denen. Und waren völlig irritiert, waren völlig unorganisiert. Ich meine.
Aber ja, gerade wenn du den Krach im Rücken hast, gehst du ja weiter nach vorne, ne?
Ja, oder? Trotzdem, Mensch, Bescheidenheit Wolfsburg.
Aber ja, vielleicht können wir mal, wo wir das Bild hier sehen, über die Qualität dieser Mauer sprechen und über die Qualität in dem Fall. Ein super Torwart, aber was macht Hector Sales?
Ja, muss er haben.
So,
ja.
Muss er haben.
Ja. Also das leicht abgefälscht.
Das dem Schiri in die Schuhe zu schieben, bitte. Also.
War eigentlich nicht gut geschossen, ne?
Nee. Also ich weiß nicht, ob flach, halb
Überzeugung
hoch, aller. Flach, halb hoch in die Mitte, also klassischer Ball zum Halten.
Ich weiß nicht, ob ihr die Szene habt, wie er die Freistoßlinie zieht. Der fängt irgendwie hier an und die geht, glaube ich, einen Meter raus.
Ein Bogen, ne?
Also die hätten sich, glaube ich, überall hinstellen können. Deswegen Stück schuld sind sie, glaube ich, selbst. Ja.
Okay.
Ja, wieder die einfachen Sachen machen im Fußball. Einfach ein paar Schritte machen, abmessen. Ja. Aber die Natur holt sich irgendwann die Bundesliga zurück. Wir hatten auch eine Taube, die sich ja da eingebracht hat ins Spiel.
Genau.
Fand ich wunderbar an der Eckfahne.
Die lässt ja keine Ruhe. Da erzählst du mir den ganzen Morgen schon.
Ja, aber die Taube hört ja auch gar nicht auf da. Die flog ja immer weiter, war immer am Platz. Aber ich fand das Spiel wunderbar.
Was hast du gesagt? Die Natur holt sich die Bundesliga
zurück? Ja, ich hoffe.
Respekt, ey.
Meinst du, er muss zahlen dafür?
Nee.
Der war gut, ne?
Der war gut. Das war was fürs Feuilleton.
Ja, so. Das war was fürs Feuilleton.
Ich also darüber kannst du ein Buch schreiben.
Ja, ehrlich. Das ist in der Mache.
Ich habe den Wolfsburger Trainer angesprochen, was er zu dieser Szene gesagt hat, wollen wir uns jetzt doch noch anhören.
Ich habe es mir nochmal angeguckt und für mich ist es so, dass Alcacer den Ball spielt und dann über den Ball über den Fuß fällt, aber er hat den Ball vorher schon gespielt. Also das war für mich also kein Freistoß, aber gut, ich bin kein Schiedsrichter. Wir haben uns sicherlich, die Mannschaft hat sich auch wahnsinnig geärgert, weil der Abstand auch zum Ball viel zu groß war. Also es waren, wir haben es uns auch selber angeguckt, das waren locker mal 10 Meter, wo wir entfernt waren. Und auf der Distanz ist das natürlich absoluter Mist.
Worüber lachst du gerade, Roger?
Ja, ich finde es so herrlich, dass ein Trainer genau dieselbe Begründung nimmt dafür, dass es kein Freistoß gewesen sein soll, wie ein Trainer die Begründung hatte, dass es einer war. Das, ne? Also erst wurde der Ball gespielt, war hier die Begründung
bei Volker Finke. Er ist über das Bein gefallen.
Und er sagte, deswegen soll es keiner gewesen sein. Das finde ich ein bisschen abenteuerlich.
Ja, gleichzeitig war ich ein bisschen erstaunt eben über diese Aussage, weil ich gedacht habe, wenn der Ball zuerst gespielt wird und dann kommt der Fuß und der Kontakt ist da, ist ja eigentlich ein sicherer Hinweis, dass es ein Foul ist.
Ja.
Ja, so habe ich das gelernt.
Hey, manche denken auch andersrum. Erst das Foul und dann den Ball spielen. Weißt du?
Ja.
Nee, das wird so kompliziert jetzt.
Ja, das wird sehr kompliziert jetzt. Auf jeden Fall ist es so, dass er ja der Meinung war, der Ball wurde erst gespielt, ja. Und danach erst ist er hingefallen, sozusagen. Aber der ist ja nicht freiwillig hingefallen.
Gut, also es war auf jeden Fall das 1-0 und das 2-0 fiel dann kurz vor Schluss. Wir haben es eben schon mal andeutungsweise gesehen. Also hier leichte Auflösungserscheinung, Reinhold, bei Wolfsburg logischerweise, ne?
Ja, aber mich interessiert diese Schusstechnik von Alcacer. Schaut euch das jetzt mal an.
Welche Schusstechnik
denn? Ja, eben, schau dir das an.
Also ich finde erstmal super. Bapp,
er schießt sich selber an, von rechts auf links. Dadurch bekommt der Ball einen solchen Effekt, dass er unhaltbar wird. In welchem Trainingslager, wo lernt man das? Kannst du mir das erklären, Thomas?
Ich bin mal gespannt, ob die Kollegen vom Kicker das morgen als Rechtsschuss oder Linksschuss werden.
Egal, er hat überall die 1 bekommen, habe ich heute gelesen. Sicherlich für diesen Treffer.
Naja,
okay. Schau dir diese Schusstechnik an. Thomas, kannst du das?
Ja, ich finde erstmal gut, dass Brun Larsen den da durchlässt. Ne? Ich kann das. Ich war nicht so weit vorne, wie soll ich das können?
Also, darüber reden wir gleich noch, wenn wir über Freiburg.
Mal hier?
Hier.
Ja, ist sensationell.
Sensationell.
Ja. Aber in solchen Momenten
habe ich lange nicht mehr gesehen in der Bundesliga.
Ja.
Wenn das Absicht war?
Ja. Aber so wird man deutscher Meister.
Ja.
Also mit solchen.
Ja, Walter, wird man so deutscher Meister?
Spielglück.
Fußglück. Wo kann man deutscher Meister werden? Ja, ich bin da noch nicht so ganz sicher, dass sie Meister werden. Sie haben auf jeden Fall Dusel jetzt im Moment. Sie erzwingen das auch, das muss man ja auch sagen. Die erste Hälfte der Saison haben sie gezaubert. Jetzt zum Teil erzwingen sie solche Spiele wie in Berlin oder
gestern. Das spricht denn dafür,
was ich ja, aber das ist doch das ist auch eine,
ja, das ist ein
Reifeprozess, den Sie dann gemacht haben, oder?
Ist ein Charakter, das falsch? Eine Charaktereigenschaft, klar.
Ja, ja. Psychologisch jetzt im Vorteil, Volker, am Samstag?
Also ich habe Bayern München zweite Halbzeit sehr gut gesehen in Freiburg. Und ich muss wirklich sagen, dass diese Aneinanderreihung von so Überraschungsmomenten auch von der Entscheidung des Schiedsrichters, von dem Abstand, das ist alles das, was den Fußball ja interessant macht. Alles das, warum wir immer wieder fasziniert sind. Es kann immer wieder etwas geben, was unberechenbar ist. Ja? Und diese Phase hat Dortmund eben gehabt in den letzten Minuten, was ganz Unberechenbares. Und es ist toll für die und gibt denen noch mental ganz sicher einen Schub. Aber die Bayern haben also was ich gesehen habe, eine Körpersprache gehabt. Im Moment scheint es innerhalb der Gruppe sehr gut zu stimmen. Sie sind miteinander auf dem Platz. Das sah vor ein paar Monaten anders aus bei Bayern. Und im Moment habe ich das Gefühl, weil sie auch sehr viele sehr gute Torchancen gut herausgespielt haben und ein überragender Schwolow und ein bisschen Matchglück, was ja auch dazu gehört, ja, haben die Freiburger nicht ganz unverdient, aber auch mit dem nötigen Matchglück das Unentschieden geschafft, worüber wir uns in Freiburg freuen. Aber Bayern war zweite Halbzeit überzeugend gut. Und wenn Sie in der Defensive etwas an der aufstellen und Ihren besten Innenverteidiger Süle gleich auf dem Platz haben, glaube ich, dann sind Sie ja, etwas stärker
hin. Meinst du, fällt das 1:0 für Freiburg in der dritten Minute nicht?
Ja.
Das war schon so ist es.
Volker, das ist ein sehr gutes Thema. Da kommen wir natürlich gleich drauf. Grundsätzlich über die Aufstellung der Bayern. Ich habe mich da auch so ein bisschen gewundert über den einen oder anderen. Das besprechen wir gleich. Und überraschenderweise eben auch die Aussage von Niko Kovac. Die hören wir uns jetzt nochmal an.
Heißt das, gegen Dortmund muss ein Sieg her jetzt?
Ja, es wäre schön. Es wäre sehr wichtig, klar. Ich denke, eine Niederlage ist dann vorüber.
Also doch sehr niedergeschlagen, muss man ehrlich sagen. Trotz der guten zweiten Halbzeit. Also sie hatten sicherlich gedacht, sie gewinnen in Freiburg. Also was gestern nicht geklappt hat, was besser werden muss für das Spitzenspiel, das besprechen wir gleich hier im Check24-Doppelpass. Live aus dem Hilton-Hotel am Münchner Flughafen beim Check24-Doppelpass. Also die Bayern spielen 1-1 in Freiburg, Dortmund gewinnt 2-0. Damit ist Dortmund wieder Tabellenführer, 2 Punkte vor den Bayern. Samstag dann das große Duell hier in München. Und Niko Kovac hat zu dem Spiel Folgendes gesagt.
Ich denke, eine Niederlage ist dann vorüber. Ja, aber alles andere unentschieden bzw. auch ein Sieg spricht immer noch für uns und wir haben immer noch andere Möglichkeiten. Aber wir wollen das Spiel gewinnen. Wir müssen jetzt aber zusehen, dass wir am Mittwoch im Pokal eine Runde weiterkommen. Diese Enttäuschung, die wir heute gerade hatten, die müssen wir wegstecken und versuchen, das nächste Woche besser zu machen.
Wenn ich was sagen darf, so ja, habe ich ihn lange nicht mehr gesehen. Der ist richtig angefasst, angefressen. Da stimmt irgendwas nicht. Entweder ärgert er sich über sich selbst, dass er die falsche Aufstellung gewählt hat, ohne Gnabry auf den Platz zu gehen, ohne Süle auf den Platz zu gehen. Er muss doch wissen, Freiburg gegen Freiburg hat er als Trainer noch nie gewonnen. Und das erneute Mal keine
Ist auch nicht so einfach in Freiburg übrigens, das kann ich bestätigen.
Ja, du erinnerst dich an das 1:5 von damals, 1994. Ich weiß, das sitzt bei dir noch tief.
Was nickst du denn da so, Volker?
Volker Finke war als Trainer.
Ihr hattet gerade einen Anschlusstreffer erzielt. Ja.
Entschuldigung.
Aber da hatten wir diese hässlichen gelben Trikots an.
Nein, wir haben 3-0 geführt und dann habt ihr einen Anschlusstreffer gemacht. Und im Gegenzug, sozusagen bei unserer ersten Reaktion auf den Anschlusstreffer, bist du dem Andi Zeyer in eurem 16er von hinten in die Beine gelaufen. Es gab den Elfmeter, den Cardoso verwandelt hat.
Ja, klare Fehlentscheidung vom Schiri, weißt du das nicht mehr?
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt im Gegenteil. Ich war überrascht, dass du so unvorsichtig warst.
Ich bitte um Entschuldigung, dass ich diese Geschichte hier reingebracht habe. Aber es war ein Dienstagabend.
Komm wieder zurück, bitte.
Es ist mir noch so gegenwärtig, verstehst du?
Warst du auch da?
Es waren Ran- und Ranissimo-Zeiten. Ich glaube, wir haben die Spiel zigmal wiederholt.
In der roten Jacke?
Ich glaube, ich war in der roten Jacke noch unterwegs.
Also Niko Kovac angefasst, hast du gesagt. Ich muss jetzt
das hat mich überrascht. Also das ist doch zu spüren. Es ist doch zu merken bei dem.
Es gab wohl, das haben unsere Kollegen im Stadion beobachtet, auch während des Spiels, gerade in der ersten Halbzeit, immer wieder Kontakt zum Beispiel zu Thomas Müller von Niko Kovac, der überhaupt nicht zufrieden war mit den Laufwegen. Müller ist zu tief nach innen gegangen und zu weit nach innen gegangen. Es gab mit diesem und jenem Spieler, den hat er an die Linie geholt. Also er war offenbar nicht einverstanden mit dem,
Aber Walter, du weißt, in Freiburg ist der Platz ja quadratisch. Da hast du nicht so viel Platz zum Laufen.
Das ist der kürzeste Platz der Bundesliga. Da kannst du die Spieler auch schneller ranholen.
Ein bisschen zu kurz,
Laufwege sind dort begrenzt. Ja, Aber er war halt ziemlich angefressen über das Verhalten der Spieler. Das war auch während des Spiels wohl offenbar zu sehen. Und ich glaube, sowas ist eine halbe Stunde später, wenn du vor dem Mikro stehst, immer noch nicht vorbei.
Er hat sich einfach verzockt, muss man sagen. Also die letzten beiden Spiele jeweils mit 6 Toren gewonnen. Da fährst du natürlich nach Freiburg und sagst, ja klar, gewinnen wir hier. Ich glaube, Hinspiel war ja auch unentschieden. Also denkst natürlich, dass die Mannschaft da gewinnt. Und dann stellst du die 3 auf, die beim DFB jetzt aussortiert wurden. Und es funktioniert nicht. Das 1:0 in der 3. Minute für Freiburg war ja auch diskutabel, sage ich mal, in der bayerischen Innenverteidigung. Und ein Gnabry und auch ein Süle sitzen auf der Bank, die gegen die Niederlande richtig Motivation getankt haben. Da habe ich doch als Trainer irgendwie vielleicht was falsch gemacht an dem Tag. Und dann bin ich natürlich sauer, wenn es nur ein 1:1 gibt.
Ja, da bin ich aber auf mich sauer, ne?
Ja, natürlich, ja. Ich wäre auf mich sauer, glaube ich, wenn ich das so gemacht hätte gestern, ja.
Also er war in jedem Fall, das hat er auch noch dazu gesagt, er war in keinster Weise damit einverstanden, wie die Mannschaft sich dagegen oder dagegen aufbegehrt hat, was Freiburg wirklich, das darf man bei all dem nicht vergessen, Freiburg hat das richtig, richtig gut gemacht. Die gehen auf Deutsch gesagt jeden Gegner so auf den Sack in diesem Stadion. Und das haben sie bei den Bayern einfach gestern richtig stark gemacht. Das darf man nicht vergessen. So, und sich dagegen zu wehren und dagegen zu arbeiten, das ist halt Mentalität, Wille ohne Ende. Und das hat er seiner eigenen Mannschaft gestern, Braco Salihamidžić im Übrigen auch, abgesprochen. Du hattest nicht, sie haben beide gesagt, du hattest nicht den Eindruck, dass hier alle kapiert haben, dass sie das bis zum Ende wirklich gewinnen wollen. Da war so ein bisschen Larifari-Ding drin. Und das ist.
Aber was war dein Gefühl denn? Du warst ja. Ich war beim Spiel auch da.
Ja, ja.
Alle sagen ja, zweite Halbzeit waren die Bayern klar überlegen.
Waren sie auch.
Die Zahlen auch.
Ja, normalerweise.
Aber da kann man ja nicht sagen, sie wollten nicht gewinnen, oder?
Nein, aber es hat diese
ja, was hat denn gefehlt?
Diese Gier, Geilheit, ja, ich weiß nicht, wie man das
es ist nicht, ich finde, die Bayern hatten so viele Torchancen und die Freiburger hatten gestern einen herausragenden Torhüter. Schwolo hat super gehalten, das muss man auch mal anerkennen. Und ich fand diese Torchance oder der Kopfball von Goretzka da zum Schluss das ist Spielglück, was wir vorhin diskutiert haben. Das war gestern nicht bei den Bayern. Und natürlich möglicherweise sich verzockt zu haben mit der Aufstellung, mit einem so sprintgeilen Gnabry, hättest du noch mal eine andere Möglichkeit gehabt, das zu öffnen. Ist ganz
das
klar.
Ist ja das, was ich meine.
Wir können diskutieren über die dritte Spielminute.
Dass das ein Touch
so schnell 0:1 in Rückstand zu legen nach einer ganz normalen Flanke und die beiden Innenverteidiger sind völlig falsch postiert. Darüber kann man diskutieren.
Ja, die haben ja fast das zweite Tor auch gemacht, die Freiburger. Ist ja nicht so, als wäre es nur diese eine Chance
gewesen. Ja, es gab dann noch das
Feld. Ja, auf der Linie geklärt. Also, geklärt. So ist es ja nicht. Also,
ich gebe, wie gesagt, wieder, was im Interview uns die Jungs gesagt haben, also der Manager und der Trainer, dass die an der Einstellung ihrer Mannschaft so viel auszusetzen hatten, dass sie da die Ursache, für das Unentschieden sehen.
Also
und das auf der Zielgeraden der Liga, das kann natürlich mächtig in die Hose gehen.
Aber warum sagen Sie das so deutlich?
Ich 100% ist das für mich der Prolog zum Imperium schlägt zurück nächste Woche. Also das brauchen die. 100%, die fahren jetzt die Akkus hoch. Also was Besseres hätte diesem Spiel eigentlich nicht passieren können, dass Bayern jetzt mit so einem Haufen Schaum vorm Mund in diese Kiste da reingeht.
Also ich wollte sagen, unabhängig davon, dass ich Schwolo sowieso für einen der unterschätztesten Torhüter der Liga halte, glaube ich, dass man an dieser Szene von Lewandowski da in der 90. schon so eine fehlende Spannung erkennt. Also wenn er wirklich an einem Tag, wenn er sagt, so, ich hau das Ding jetzt rein.
Zu viel Spannung.
Ja, aber so macht. Tja. Oder? Den kann er an den Innenpfosten köpfen oder wenn der Schwolo ihn wieder kann, das hält. Aber, er köpft ihn 5 Meter daneben.
Er hat ein geniales Tor gemacht. Er hat dagegen Lewandowski mit einer Körperspannung, wo ich sage, genial. Das 1:1 ist ein ganz großes Tor. Das gehört ins edle Kabinett gestellt.
Also jetzt haben wir alle Szenen theoretisch durchgesprochen. Sollen wir uns mal angucken vielleicht auch? Das macht doch mal Sinn.
Debattieren. Debattieren ist wichtig.
Genau. Komm, Rainer, du hast gerade die Führung für den SC Freiburg ja angesprochen. Die 3. Minute.
Ja, damit mit den Bildern hier.
Früher sagt man so, also eine Flanke aus dem Halbfeld oder wie
nennt man das? Volker und ich sind da, glaube ich, einer Meinung hier.
So, guck mal hier. Also ich kann natürlich flanken und dann Höhler, zack. Macht das natürlich schön.
Ja, aber der Freiraum, der Schussraum zwischen beiden ist riesig.
Ja, das gibt aber eine klare Zuordnung. Boateng macht den Fehler, der gehört zu Höhler. Und Hummels versucht nur auszuhelfen. Also Hummels trifft null Schuld.
Aber sieht gut aus.
Boateng löst sich, ist überhaupt nicht bei Höhler, der im Übrigen auch im Hinspiel das Tor gemacht hat. Könnte man wissen, Günther völlig unbedrängt. Also da hat Jerome Boateng
mit Sicherheit sehr unregelmäßig beim SC Freiburg. Ja, ja. Könnte man wissen, ich weiß, die haben sich da wahnsinnig geärgert, schon wieder Höhle, ja, haben sie gesagt.
Volker, ja, du wolltest wieder sprechen.
Ja, nein, will ich. Ja, also ich finde, es hat ganz viel damit zu tun, dass im Spiel ohne Ball die Freiburger es außen gut machen. Das führt nämlich zu einer Unaufmerksamkeit im Zentrum. Die im Zentrum denken einen kleinen Moment, weil der Günther hinterlaufen wird und eine 2-gegen-1-Situation gesucht wird. Ja. Ja. Mhm. Denken viele schon, die spielen jetzt noch draußen weiter und der flankt noch nicht. Ja. Und das kann dazu führen, dass du nicht in der Mitte die Männer sofort markierst, sondern du denkst noch, da entwickelt sich noch was. Mhm. Da, also, ihr seht draußen, ich glaube, es ist, wer ist hinten hinter? Ich glaube, Griffo ist das, der hinten, mhm, der links hinterlaufen, ja, hat. Ja. Ja. Das, so, und da
Hintergang,
wird normalerweise, so da wird normalerweise eine 2-gegen-1-Situation gesucht, mhm, und dann kommt die Flanke oder der Rückpass, mhm, von der Grundlinie. Und das kann dazu führen, wenn in der Mitte die Innenverteidiger das antizipieren, dass sie ein bisschen unaufmerksam sind. Wobei ich wirklich sage, dass insgesamt in der ersten Halbzeit, mhm, fand ich jetzt wirklich die Innenverteidigung nicht so gut. Und auch die Abstimmung zwischen den Außenbahnen und der Innenverteidigung war nicht so gut. Die Freiburger hatten in der ersten Halbzeit noch 2, 3 weitere sehr gute Torchancen.
Lag das nur an der Innenverteidigung, Volker? Oder
es lag auch
am gesamten Defensivverhalten?
Ja, na, also ich fand, dass sie im Mittelfeld, auch Thiago zum Beispiel, fand ich an dem Tag, die sind nicht gemeinsam so raufgeschoben, dass sie, im Gegensatz zu den Freiburgern, hatten sie fast nie gegen den Ball eine Überzahl schnell. Und die Freiburger sind, gegen Bayern München ist immer die Devise, unser Torwart muss einen Supertag haben. Und wir rennen auf jeden Fall ungefähr 5 bis 7 Kilometer, ja, mehr als Bayern. Ja. Und wir müssen unbedingt darauf achten, dass wir nicht in Rückstand geraten. Und dafür rennen wir. Und die Freiburger haben teilweise mit 10 Mann auch vorm eigenen 16er alles dicht gemacht und sind dann aber auch im Nachschieben teilweise sogar in der gegnerischen Hälfte ein paar Mal draufgegangen. Also das war richtig gut auch. Das hat Christian mit denen super auch eintrainiert, finde ich. Aber sie sind als Gruppe ganz eng über den ganzen Platz immer wieder. Und so haben sie Überzahl geschaffen in der Nähe des Balles. Und das ist sehr, sehr gut. Und deswegen fand ich es zweite Halbzeit ausgesprochen herausragend, dass Bayern München trotzdem so gute Torchancen in der zweiten Halbzeit sich erarbeitet hat gegen eine laufbereite und total gut eingestellte Freiburger Mannschaft.
Ja. Herr Finke, wir leben aber ja mittlerweile längst im Zeitalter des Videos und der Videoanalyse. Und das ist auch etwas, was die Bayern mächtig gewurmt hat. Unter anderem auch die Spieler. Joshua Kimmich hat mir das gestern auch gesagt. Die haben das 500 Mal besprochen, weil der SC Freiburg spielt im Prinzip jeden seiner Angriffe mit diesem Hinterlaufen, ja, über außen und zwingt dadurch den Gegner nach außen zu ziehen und, genau, nach hinten zu
abzusichern.
Damit dann machst du die Mitte frei.
So, genau.
Das machen die fast bei jedem Angriff. Ja. Das haben die garantiert 300 Mal im Videostudium gesehen und machen es trotzdem nicht.
Ja, deswegen oder die
ist
haben
das
die
eine Volleselei, dieses Gegentor. Ja. Also ja, hat sich Bayern selbst zuzuschreiben. Ja, ja. Außen nicht aufgepasst, in der Mitte den Fehler gemacht, der programmierbar war.
Mhm. Aber wie kann das passieren, Walter, bei den Bayern, dass die Konzentration nach 3. Minute nochmal, am Anfang des Spiels. Du weißt, du musst in Freiburg gewinnen. Ne?
Du weißt, du musst in Freiburg gewinnen, hast aber im Kopf, es ist Freiburg.
Dann wissen auch Boateng und Hummels, alle gucken immer auf die beiden, jetzt sowieso nach diesem ganzen Geschichte.
Der Jogi auch. Jogi saß sogar auf der Tribüne, die hätten sie mir zeigen können.
Jogi mit der Spiegelbrille.
Ja, ich habe es auch gesehen. Ja. Man sah nichts in den Augen.
Ja, da konnte man die Bayern gucken, nein, wenn sie vor der Haustür spielen.
Was glaubst du? Oder ist genau das, was Niko Kovac auch kritisiert hat?
Ich glaube, Niko Kovac ist deshalb total sauer, weil sie solche Sachen nicht beachtet haben. Natürlich haben die drüber gesprochen.
Genau.
Und wie Martin auch sagt, ne? Wie Martin sagt, und er hat, wie gesagt, er hat mehrfach Spieler rangeholt in der ersten Halbzeit, mit Thomas Müller, glaube ich, mehrfach.
Weil der auf der Seite war oder warum? Wahrscheinlich, ne?
Ich glaube.
Ja.
Er ist wohl zu viel nach innen gerannt. Also wie auch immer.
Nee, der war auf der anderen Seite.
Also Kovac war total unzufrieden in der ersten Halbzeit. Und deswegen kann ich auch seinen Frust verstehen. Ob man jetzt gleich so deprimierten Eindruck machen muss, weiß ich nicht. Aber ich glaube,
naja, es war eine gefühlte Niederlage,
aber sie werden natürlich jetzt...
Wenn du über Wochen immer und immer wieder investierst, um diese 9 Punkte aufzuholen und dann fahrlässig aus eigens verschuldeten Gründen die Tabellenführung wieder hergibst, das ist natürlich maximale Frustration. Also ich kann ihn da total verstehen.
Ja, und mit den ganzen Nachfolgedebatten, wer kommt wann, wie, wo verstärken sie sich, und mit der Mannschaft dann trotzdem noch die schwere Aufgabe zu haben, deutscher Meister zu werden. Das ist ja jetzt egal wie, kein Spaziergang. Du sagst eben, das Beste, was denen passieren konnte, die gehen jetzt mit Schaum vom Mund in das nächste Spiel. Das kann ja genau Dortmunds Chance sein, wenn man da, ich sag mal, die erste Viertelstunde, die ersten 20 Minuten erstmal übersteht und dann eben fast Konterspiel da aufziehen kann und Reus hat, dann kann das ja wieder den Dortmundern sehr zuträglich werden.
Ein bisschen vom Baby,
also das haben die gestern schon echt so ein bisschen vor die Wand gefahren. Du hattest ja auch 87 Minuten Zeit, um aus diesem 0-1 noch einen Sieg zu machen. Das haben sie nicht geschafft und das tut weh.
Du hast irgendwas mit Spaziergang gesagt. Dafür
also, okay,
kriege ich jetzt mal 3 Euro.
Sehr gut.
Keine Spaziergang.
Da liegt gerade noch eine Szene, die wir aus der 18. Minute, die würde ich mir noch mal gerne mit euch zusammen angucken. Thiago ja gestern auf der 6.
Mhm.
Ne? Und da sieht man so, wird er ein bisschen weggecheckt. So, und dann geht es ganz schnell.
Es ist aber auch brutal gut mal wieder.
Franz.
Es ist brutal gut von, da bleibe ich dabei, auch wieder vom Christian Günther vom SC Freiburg. Wie der das Ding mit welcher Leidenschaft, mit welcher unfassbaren Aggressivität.
Guck mal, wenn er nochmal querspielt jetzt, ne?
Boah.
Ja.
Achso. Also wenn, ich weiß nicht, ob wir die Szene noch mal sehen können.
Ja.
Die gehen da drauf wie die Büffel. Guck dir das mal an. Wie die Büffel. So, und dann guck mal, wie die Bayern hinterherlaufen. Das ist, also ganz im Ernst,
ja,
dass da der Kovac im Dreieck geht, das ist ja logisch. Das wäre es 2-0 gewesen.
Ja.
Martin, wie viele Spiele in all deiner großen Karriere als Reporter hast du vom SC Freiburg gesehen?
Du bist immer da, ne? 400? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Du weißt,
seit Ranbeginn, seit 1992.
Wolltest du sagen, er sieht so alt schon aus? Oder was?
Nein. Ich weiß, dass Martin immer dort ist und wirklich den SC Freiburg durch kennt. Das muss man nochmal hervorheben. Er war schon zu Ranzeiten draußen und er hat wirklich das Spiel der Freiburger gefressen.
Also Freiburg hat ein tolles Spiel gemacht. Die Bayern hatten zweite Halbzeit, aber auch noch eine Menge Chancen. Das besprechen wir sofort. Nach nur einem Spot sind wir wieder da.
So, weiter geht's. Freiburg gegen die Bayern. Dritte Minute, also die Führung für den SC. Und noch in der ersten Halbzeit der Ausgleich durch Robert Lewandowski. Reinhold, das war nicht unbedingt gewollt so, ne? Also von Lewandowski dann schon, aber die Entstehung dahin.
Nochmal, das Tor ist großartig gemacht von ihm. Also das zeigt seine ganze Fitness, seine ganze Athletik und belegt mal wieder, was für ein außergewöhnlicher Fußballer Lewandowski ist. Und klar ist das ein Tor, das so in der Form nicht geplant war, aber dass einer in der Lage ist, das so zu lösen in so einer engen Situation, Annahme und Direktabnahme, ohne abzusetzen.
Ja? Volker, ja, hat das zu bemängeln?
Also jetzt, aus Sicht von Freiburg sage ich einfach, das ist so ein Tor, was du ganz leicht verhindern kannst.
Klar.
Bei dem zweiten abgewehrten Ball bewegen sich bitte alle Abwehrspieler nach vorne.
Ja.
Und das wird den Christian richtig geärgert haben, weil Schlotterbeck hebt in dem Fall als junger, aber hochtalentierter und gutes Spiel, alles okay. Aber kleiner Moment, er lernt noch. Ne, rennt nicht mit raus, die anderen schieben auch nicht deutlich raus. Normalerweise muss Lewandowski im Abseits stehen, nach dem zweiten abgewehrten Ball.
Aber die Sache ist doch, du hast gerade gesagt, seine Athletik und so, und man sieht, was er kann und dass er aus solchen Situationen Tore machen kann. Und dann in der letzten Minute, wenn es wirklich, wirklich zählt, dann springt er dahin und sieht aus, als würde er gerade vom Baum fallen. Also ja, das ist so eine...
Gucken wir uns gleich an, wie er vom Baum gefallen
ist. Aber es ist wirklich die Pflaume, ist die vom Baum fällt.
Also schönes Tor zum 1-1, zum Ausgleich.
Möchte ich dich mal sehen, ob du die Flanke versenkt hättest an der Stelle am Kopf.
Ich hätte zumindest nichts Besonderes probiert. Vielleicht hat das geklappt.
Ich mache einen Vorschlag, ich besorge einen Ball, dann kann das gerne nachspielen. Das machen wir immer ganz gerne. Also, Robert Lewandowski mit dem Ausgleich. Aber er hat eben auch ein paar Chancen dann liegen lassen.
Erfrischend nüchtern betrachtet. Die Doppelpass-Analyse wird präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
Ja, da ist sehr viel Wahres dran. Also Robert Lewandowski hat dieses wichtige Tor erzielt, aber er hätte tatsächlich einige mehr Tore erzielen müssen nach den Torchancen und Schüssen, die er da hatte. Generell, ihr habt die Chancen angesprochen, mal kurz die Zahl dazu. 17-3 allein in der zweiten Halbzeit. Robert Lewandowski mit 10 Torschüssen in diesem Spiel und er hat eben eines gemacht, aber viele versemmelt, viele Chancen nicht genutzt. Hätte die magische 200-Tore-Marke in der Bundesliga knacken können, aber es hat er sich vielleicht aufgehoben gegen den BVB. Interessant auch noch zu ihm, er führt zwar die Torschützenliste an, aber in Sachen Chancenverwertung ein Fakt, Für seine 19 Tore hat er 107 Abschlüsse gebraucht. Wenn man das vergleicht mit Dortmunds Paco Alcácer, dann hat der 16 von 47 Abschlüssen genutzt. Also das ist dann wirklich Effizienz in Person. Und in unserem Live-Blog wird natürlich auch fleißig diskutiert. Da fällt immer wieder das Wort Dusel. Dortmund hatte mittlerweile den gerne zitierten Bayern-Dusel. Schon in der Vergangenheit war das oft das Zünglein an der Waage. Und ja, ist die Frage, ob das Dusel bzw. Pech war, was die Bayern da vergeben haben, oder ob das Unvermögen war. Wie auch immer, ihr dürft gerne noch ein paar Szenen, vor allem auch die in der 91. Minute, analysieren.
Ja. Holger hat sie angesprochen. Eben.
Schauen wir mal auf diese Szene, wo alle gedacht haben, also Süle war übrigens inzwischen auf dem Platz, James mit einem wunderbaren Ball.
Ja, den kann man schon machen.
Den kann man machen. Das macht er falsch, alles, ne?
Ja.
Oder? Reinhold, einfach nur.
Ja, komm, Reinhold, den kann man
machen. Wir hätten ihn alle gemacht. Nein, Quatsch.
Ich finde den Unterschied. Es gibt eine Haltung bei Lewandowski, die ich auch nicht mag, ist dieses dauernde Nörgeln und ich bin doch viel zu gut für euch, was er manchmal ausstrahlt in diesem Team. Ich glaube aber, hier ist dann zum Schluss auch eine tiefe Frustration. Dann bist du mit deinem Körper nicht mehr so 1:1, wenn du sagst, du hast so viele Chancen gehabt. Und du hast immer noch kein zweites Tor gemacht in diesem Spiel. Und ich glaube, dann ist zum Schluss so eine Situation, wo dein Körper halt nicht so reagiert, wie er reagieren müsste. Dann ist diese richtige Anspannung nicht da, dann machst du einen Fehler.
Kann man das von ihm nicht erwarten? Oder muss man nicht das von ihm erwarten?
Kann man auch von ihm mal irgendwie einen Fehler erwarten?
Das ist, also, war ja der Vorwurf, Reinhold.
Ja, ja, klar, ich stelle dir dagegen.
Ja, ja. Ich denke, dass die Situation entstanden ist, dass der Kopf schon gearbeitet hat. Das ist
der war schon drin,
ganz ne? wenige, also es gibt nur noch eine ganz kurze Zeit. Und das Unentschieden reicht uns nicht.
Ja.
Und dass er auch Lewandowski, der natürlich schon ein richtiger Weltklasse-Spieler ist, aber auch dem, an dem geht das auch nicht spurlos vorbei. Und der wollte nun, glaube ich, der verkrampft ein bisschen in der Situation. Weil wenn der cool ist, ja, dann bleibt er ein ganz klein bisschen länger, weil er sieht ja, dass der Ball über den Gegenspieler wunderbar wegkommt. Bleibt er ein klein bisschen länger hinter dem Ball, weil er dann den Ball auf jeden Fall ins Netz köpfen kann. Und so ist er schlicht und einfach schon, glaube ich, nicht verkrampft, aber er ist schon sozusagen angestochen von der Situation, wir sind in den letzten 2-3 Minuten, hier muss jetzt was passieren.
Glauben Sie nicht eher, dass er, weil das ist ja eigentlich eine außergewöhnliche Situation für einen Mittelstürmer, dass man Zeit hat und Ruhe hat und weiß, was passieren kann, dass das eher der vordere Gedanke ist gegenüber noch 2-3 Minuten, sondern dass der sich die Ecke ausguckt und zu viel einfach überlegt. Das war ja nichts mehr mit Instinkt, das war ja mit Überlegung.
Ja, das denkt man. Aber die Wahrheit ist, dass jeder und auch die Weltklasse-Spieler in bestimmten Situationen sind ganz normale Menschen, die dann irgendwo doch den Druck nicht einfach so abtropfen lassen können und sagen, wie 94. Minute, wenn ich ein Ding kriege, hau ich rein oder so. Also so leicht ist das nicht, auch bei den Top-Leuten. Ja? Und deswegen glaube ich, weil er... Also wenn ihr das aber jetzt
ist das nicht der Unterschied zu den Top-Leuten, dass sie eben genau das...
Ja, aber daran, also ich will mich nicht an der Diskussion beteiligen, ob Lewandowski irgendwie, ob dem irgendwas fehlt und Bayern München in den letzten Jahren immer deswegen nicht ganz sozusagen, weil immer gesagt worden ist, Lewandowski in der Champions League zeigt sich seine Grenzen, er ist doch limitiert. Das ist immer wieder diskutiert worden und daran will ich mich gar nicht beteiligen, weil ich finde, das ist schon ein klasse Stürmer und...
Aber es ist natürlich echt eine Kopfsache, ne? Ja. Und da haben die Bayern dem Druck nicht stand. Sie haben Druckspiel im Prinzip 1:1 verloren. Und wir haben so viele Diskussionen um Werner oder Havertz oder wen auch immer, wer im Sommer kommen soll. Lewandowski wird 31 in diesem Jahr. Und da ist zwar noch nicht die aktuelle Diskussion. Wir haben eine lange Woche in Deutschland. Darüber wird sicherlich auch diskutiert. Und von daher war das schon eine Szene, die einen großen Symbolcharakter haben kann.
Also ich glaube nicht, dass
Fußballer sind auch ganz normale Menschen. Ne?
Ja.
Also was der, ich hab das schon noch im Hintergrund.
Weiter, bitte.
Ich glaube nicht, dass Lewandowski irgendwelche Existenzängste haben müsste.
Ich glaube auch nicht.
Seine Position ist ja fast die einzige, die bei Bayern völlig unumstritten ist.
Er spielt ja auch.
Aber er hat sich selber immer wieder hinterfragt auch, ne?
Ja, ich muss sagen, seine Motz- und Nörgelphase scheint er ja ein bisschen überwunden zu haben. Das muss man ihm ja anrechnen. Er hat jetzt eingesehen, er kommt nicht mehr weg von Bayern. Jedenfalls nicht mehr dahin, wo er mal hin wollte. Und ich glaube, er hat sich jetzt mit der Situation arrangiert.
Gut, also er hatte viele Chancen. Das war unsere Analyse dazu.
Erfrischend nüchtern betrachtet. Die Doppelpass-Analyse wurde präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
So, vielleicht können wir noch eine Chance zeigen. Wir haben ja schon, der Freiburger Torwart hatte wirklich einen guten Tag. Gnabry.
Das ist auch ein guter.
Oder nee, das ist...
ja,
super. Nein, das ist die 93. Minute. Goretzka.
Ja, Goretzka im Kopfball, ja.
Das sollte nicht sein, oder? Wie nennt man das?
Wir sehen ja, gut, das ist jetzt wirklich Pech. Also das Ding an, das kannst du dem Lewandowski nur wirklich nicht vorhalten.
So, jetzt kommt Gnabry hier nochmal.
Akrobat schön, ganz artistisch da das Ding. Ja, das war Gnabry danach noch.
Da sieht man das, was für eine Power er hat.
Ja,
also, ja, da gab es eine gute Rückpassmöglichkeit.
Ja, es gab eine sehr gute Rückpassmöglichkeit.
So, aber an der Szene auch nochmal sagen, das hätte man noch anders lösen können.
Ja, ja.
Klär uns mal auf.
Guck mal, wer da steht.
Ja. Elfmeterpunkt.
Elfmeterpunkt wartet da drauf, der Mann mit der Nummer 9.
Aber wirklich ohne Gegenspieler, ohne alles.
Steht völlig frei.
Der Rückpass.
Da, links steht er blank.
Ja, genau.
Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ich habe es ganz anders verstanden. Ich dachte, vorher wäre ein Rückpass.
Nein. Gnabry hat nicht hingeguckt, wollte das Ding von Beginn an alleine machen. Und
also Ego, wolltest du sagen?
Ja, kann man auch mal haben auf dem Platz. Kann man haben, wenn man reinkommt.
Hat er mit der Nummer 9, Ego hat er mit der Nummer 9 ja auch so.
Auch hat er auch genug. Der stand aber jetzt blank und gut, hätte das Tor gut gemacht.
Genau, wenn du Ego bist, musst du ihn reinmachen. Ne? Wollen wir es mal so sagen. Also Gnabry, einer der Jüngeren. Die Verjüngung bei den Bayern geht auch weiter. Reden wir gleich. Der 80-Millionen-Mann ist da. Oder auch nicht. Ne? Im Moment kann er leider nicht laufen. Also darüber reden wir gleich. Ob die Bayern jetzt wirklich viel besser geworden sind oder besser werden nächste Saison, das ist das große Thema. Und Sie können erstmal was gewinnen. Samsung-Paket oder 2.500 Euro. Bis gleich. Live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen beim Check24 Doppelpass. Bayern spielen 1-1 in Freiburg. Volker, hättest du auch so aufgestellt wie Niko Kovac?
Also ich werde dem Nico hier keine Ratschläge über den Sender geben wollen. Ich kann nur sagen, dass ich persönlich war ein bisschen überrascht, weil ich den Lauf sozusagen, weil Spieler haben eindeutig auch einen Lauf, mal besonders gut, mal besonders schlecht. Und nachdem das gegen Holland mit Gnabry und mit Süle so gut gelaufen ist, fand ich, können die das fortsetzen im Verein und eventuell nach 60 Minuten, weil sie eine Doppelbelastung hatten, kann man sie nach 60 Minuten oder so rausnehmen. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. So, und das möchte ich trotzdem nicht verstanden wissen als Belehrung von Kollegen Kovac, sondern das ist
eine Möglichkeit. Jeder hat ja andere Ideen.
Ja, das ist eine Option, glaube ich, die man machen kann, weil beide in dem Länderspiel besonders gut waren, fand ich. Ja? Kannst du die nach dem Motto, komm, lauf deinen guten Lauf weiter.
Und das Länderspiel war am Sonntag.
Sonntag,
das ist schon ein bisschen her. Ne? Das war nicht am Mittwoch.
Ja, genau.
Also, du warst auch verwundert. Ne?
Aber ja, wir waren
Süle verwundert. Ist ja der Abwehrchef in der Nationalmannschaft und auch bei den Bayern.
Zu Recht.
Ja?
Und Gnabry ist, haben wir in der einen Szene gesehen, ein Powerfußballer. Und das Tempo ist ja genau das Problem, was die Bayern manchmal nicht haben. Und er bringt es rein.
Was glaubst du, warum Niko Kovac das dann gemacht hat?
Ich kann auch nur spekulieren. Ich glaube, das war so eine gute Laune-Aufstellung, die ein bisschen
eine gute Laune-Aufstellung.
Ja, so eine gute Laune-Aufstellung für die, die sonst vielleicht ein bisschen zu kurz kommen. Sagt, komm, jetzt dürft ihr auch mal.
Ach, Jogi Löw ist im Stadion. Denkst du, Jogi, jetzt bringen wir mal die drei, die heraus.
Ein Jogi gedacht hat, weiß ich nicht. Vielleicht
so. Das wäre natürlich auch noch eine Idee.
Zur Motivations.
Können wir die Jogi-Verschwörungstheorie hier aufstellen? Nein, aber ich glaube schon, dass es eine Aufstellung war, um die so ein bisschen am Rande stehenden und frustrierten wieder zu integrieren. Und
die Top 11 spielt dann wieder gegen Dortmund.
Im Vorgriff auf das Spiel gegen Dortmund, aber ging in die Hose.
Ja. Aber die kannst du doch im Pokal dann spielen lassen, oder?
Gegen das große Heidenheim. Ja, da ist das wieder zu riskant. Gegen Heidenheim.
Ja. Warte mal ab, der Schmidt. Großer Trainer.
Ja, aber bleib mal bei der Aufstellung. Manuel, hat sie nicht überrascht?
Martinez kann man auch noch mit einbeziehen, aber was die Sechserposition betrifft und so weiter. Wir haben das ja vorhin schon diskutiert, gleich zu Beginn, dass das sich, also gerade was die Szene dritte Spielminute betrifft, also man sich fragt, wie hätte Süle das möglicherweise gelöst? Und das, klar, ich meine, die Argumente hat Volker eben gesagt, sprechen ganz klar dafür, diese Energie zu nutzen, die beide im Moment haben, diesen Lauf zu nutzen. Und ich meine, Gnabry ist für mich ja in der Gesamtentwicklung ein wunderbarer Fußballer. Er hatte seine Delle.
Aber er hat sich relativ schnell zurechtgefunden bei den Bayern.
Ja, und hat inzwischen eine Kontinuität in Sachen Qualität gefunden. Muss sagen, großartig.
Super Kicker.
Mhm. Ja.
Was, Das macht also überhaupt keinen Sinn. Ne?
Ja, ich habe es ja eben schon einmal gesagt. Also,
ich kann doch jetzt nicht sagen, ich will alle bei Laune halten und danach stelle ich auf.
Das ist ja keine Kita. Also, ist
ja, ja, weiß also, ich nicht. Ja. Ich meine, du musst ja alle bei Laune halten. Bei Laune. Oder hast du gedacht, das macht man so einfach in Freiburg mal?
Ja, wahrscheinlich. Also, ich meine, die letzten drei Spiele haben 17 Tore. 17 Tore haben die Bayern erzielt in der Bundesliga. Vielleicht gibt es dann irgendwelche Fantasien, dass man das einfach so eben macht.
Wie viel Gegentore haben sie bekommen?
Oder eins?
Eins. Mit welchen Verteidigern? Unter anderem auch mit Hummels, Boateng. Und, also, ich meine, wir reden ja hier nicht über Weltklasse gegen Bezirksliga ausgetauscht, sondern auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und ich meine, da muss man dem Trainer auch das zugestehen. In jedem Fall ist ja logisch, das ist seine Entscheidung. Und wenn er da kleine Mühunterschied sieht, wenn er das einschätzt, dass man das in Freiburg trotzdem bestehen kann. Also ich finde das jetzt kein Weltuntergang, dass das passiert ist. Und jetzt kein Kardinalfehler von Niko Kovac. Normalerweise sollte es reichen. Und wenn die 50% ihrer Chancen reinmachen, da gewinnen die das Ding 4-1, Deckel drauf, aus.
Gut, so. Haben sie aber nicht.
Ja. Ja, genau. Weil wir sonntags morgens immer hier so ultra schlau sind, wissen wir das jetzt natürlich. Während des Spiels ist da keiner drauf gekommen auf die Idee. So, ganz einfach.
Vielleicht sollen wir den Doppelpass vorverlegen auf Samstag nach Mittag. Dann ja.
Okay, Martin, ich gebe dir insofern recht. Ne? Von außen betrachtet ist es immer ein bisschen einfacher für uns. Da hast du natürlich recht.
Das ist übrigens 3 Euro wert, mein Freund.
Ja?
Ja.
Ja, dann gib mir doch deine.
Komm her.
Also, nein. Okay, ich zahle dich das ein. Dann reden wir jetzt mal weiter über die Zukunft der Bayern. Also, bisher haben Sie ja gesagt, den Transferwahnsinn machen wir nicht mit. Aber jetzt ist der 80-Millionen-Mann da. Und wie angekündigt ist das die Trendwende beim deutschen Rekordmeister.
Die ach so schöne neue Bayernwelt. Dank geballter Finanzkraft soll sie blitzschnell hochgezogen werden und dann in neuem Glanz erstrahlen. Das nächste goldene Zeitalter soll begonnen werden. Und vielleicht geht es ja nicht nur weiter, sondern alles wird tatsächlich besser. Obwohl für die ein oder andere Bayern-Legende der Vorhang fällt. Die Bayern-Bosse arbeiten ja längst schon an den nächsten Megatransfers. Und weil die Fantastilliarden plötzlich so locker sitzen, träumen sie etwa in Leverkusen von 100 Millionen für Havertz. Allerdings reagiert die Liga auf die gewaltige Münchner Transferoffensive auch mit Angst und Abscheu. Pfui Teufel, so kommentierte etwa Hannovers Manager die 80 Millionen Ablöse für Hernandez, der kurioserweise erst einmal eine Knieoperation brauchte. Der flexibel einsetzbare Franzose und sein ebenfalls vielseitiger Verteidigerkollege Pavard stehen als Neuzugänge fest. Und das könnte bedeuten, dass das einst weltmeisterliche Duo Hummels-Boateng vor seiner nächsten Ausbotung steht. Aber wer garantiert schon, dass die frisch gebackenen Weltmeister auch den gewünschten Erfolg bringen? Ausgaben in Höhe von vielleicht 200 Millionen Euro. Ja, die Bayern-Bosse zeigen der Konkurrenz, wo der Hammer hängt. Und eben darum ist die folgende Frage umso spannender. Die Bayern der Zukunft so viel besser oder nur so viel teurer?
Walter, was glaubst du?
Ja,
die Bayern, also teurer ist es auf jeden Fall.
Teurer auf jeden Fall. Die Frage, das Fragezeichen können wir streichen. So viel besser, wenn wir mal davon ausgehen, dass Hernandez nach der Knieoperation wieder fit wird. Bei Bayern weiß man ja auch nicht immer so ganz nach dem medizinischen Problem. Aber wenn wir mal das positiv sehen.
Hast du Zweifel?
Ich weiß es nicht. Ich kenne ja sein Knie nicht persönlich. Aber
du kennst ihn wahrscheinlich auch noch nicht persönlich.
Ich glaube schon, dass sie besser werden. Ich meine, 80 Millionen für einen Verteidiger ist viel. Aber Liverpool hat es ja bewiesen. Die haben auch über 80 Millionen für Van Dijk gezahlt. Und der zahlt es ihm ja zurück. Mhm. Und das haben die Bayern ja auch gesehen, jetzt gerade im Vergleich mit Liverpool, dass du eine international konkurrenzfähige Abwehr brauchst. Und deswegen ist der Transfer für mich logisch, auch wenn er eine Dimension ist, die natürlich gewaltig ist.
Ja, wie seht ihr das?
Martin? Ich störe mich ein bisschen daran, dass jetzt auf einmal so eine Pfui-Teufel-Diskussion da geführt wird. Auch noch aus Hannover, wo ich weiß nicht, wie viel GmbHs und Kommanditgesellschaften und AGs miteinander verzahnt sind, wo kein Mensch durchblickt, was da überhaupt Finanzgebaren ist in dem Club. Dass von da Pfui Teufel kommt, überrascht mich ein bisschen.
Na gut, die sagen, die Schere geht immer weiter auseinander.
Das geht's ja sowieso. Glaub und wenn Hannover auch, in die zweite Liga absteigt, geht es ja noch weiter auseinander.
Ja.
So, also das
und
ist
wenn
ja,
Hannover das Geld hätte, würden sie es vielleicht auch machen. Ne?
Wenn der Horst Held 80 Millionen bekäme, würde sie nehmen. Und wenn der Herr Hernandez, einer der besten Verteidiger der Welt, 80 Millionen kostet und bei Wallacy von Hannover 30 Millionen festgeschriebene Ablösesumme im Vertrag steht, dann finde ich, ist 80 Millionen okay, weil für Wallacy 30 Millionen, das steht in keinem Verhältnis. Also das ist alles, kannst du alles von beiden Seiten sehen. Wir führen ja so oft die Diskussion, dass wir uns drüber echauffieren, wie vier Engländer unter den letzten acht in der Champions League, kein Deutscher. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn da los?
Ja.
Ja, wenn du international auf Augenhöhe bleiben willst, musst du das Geld investieren. Sonst kannst du mit Erdnüssen zahlen und dann können wir in der Bundesliga, dann sehen wir nie wieder einen im Europapokal. Also das sind zwei Diskussionen, die nebeneinander laufen. Und sich da jetzt aufzuregen über die 80 Millionen, mein Gott, die Bundesliga schüttet 1,3 Milliarden Euro pro Jahr an 550 Spieler aus. Das sind im Schnitt Verdienst von 2,3 Millionen. Das sind doch auch schon längst Summen, die für jeden von uns, die sind entrückt. Das ist ja nicht mehr basisnah. Das hat ja damit nichts mehr zu tun. Und wenn da jetzt 80 Millionen gezahlt werden oder 60 oder 130, das ist doch völlig wurscht. Also ganz im Ernst.
Ja, dein Geld ist es ja nicht. Ja, du hast genau. Gut reden.
Ja, aber die Frage ist ja, wenn du den
da kann sowieso schon, keiner mehr verstehen, jetzt schon nicht mehr.
Ja. Wenn du diesen ohnehin schon so guten Kader noch mal verstärken willst, dann musst du natürlich so tief in die Tasche greifen. Er hatte ja jetzt auch wirklich ein ausdrückliches Preisschild am Hals hängen. Und wenn du überlegst, alle, auch die internationalen Spitzenvereine suchen gute Außenverteidiger. Du hast dir jetzt für diese Transferperiode schon den linken und den rechten Außenverteidiger vom Weltmeister aus dem WM-Finale gesichert, die beide auch innen spielen können. Also grundsätzlich finde ich das schon mal eine gute
Strategie. Ich finde ein viel, viel Schlimmeres oder viel, viel, da kann Herr Finke mit Sicherheit auch was Überragendes, Gutes zu sagen, als einer, der übrigens das erste Nachwuchsleistungszentrum, die erste Fußballschule überhaupt gegründet hat. Der FC Bayern hat so 10 Minuten in diese Richtung von hier ein wahnsinns tolles Campus hingestellt. Super. Aber was bitte denken diese jungen Leute, die da großgezogen werden, wenn jetzt nur über solche Summen geredet werden, über Werner, über Havertz, über Pavard, über Hernandez, ihnen wird permanent irgendeiner vor die Nase gesetzt. Dass da irgendwann keiner durchkommt, ist doch klar. So, was
soll das? Ja, Alaba war der Letzte, ne? 2010.
So, das ist lange her.
Das ist schon lange her.
Das vollkommen her. Das verstehe ich. Das Signal, was von diesen Transfers ausgeht, finde ich für den FC Bayern, für die Nachwuchsabteilung, eine Katastrophe.
Ja. Ja, ich finde, dieses Thema mit dem Geld muss eingeordnet werden, weil man sonst etwas diskutiert, was zwischen Neiddiskussion und, sag ich mal, einfach Empörung von Menschen, die aus welchen Gründen auch immer, was man ja sofort versteht, ja sowas abstoßend finden. Also eingeordnet heißt doch meiner Ansicht nach, wir müssen sehen, das ist wirklich dann manchmal fast bedrohlich, aber wir müssen sehen, wie die Fernsehgelder sich international und dann bezogen auf einzelne Ligen, wie sich das entwickelt hat. Ja, ich sag mal so ein Beispiel. Sunderland ist vor 2 Jahren in England abgestiegen. Die haben in dem Jahr, wo sie abgestiegen sind, 80 Millionen Dollar umgerechnet Fernsehgeld gekriegt. Ja. Ein Verein wie der SC Freiburg kriegt inzwischen, ich glaube, vorletzte Saison, über 40 Millionen Fernsehgeld. Es ist eben so, und das Fernsehgeld ist inzwischen in der Bundesliga für die meisten Vereine fast 50% von all dem, was sie zur Verfügung haben, mit dem sie arbeiten.
Ja.
So, und eingeordnet in dieses große Thema, dass sich das vervierfacht, verfünffacht, versechsfacht, kann uns doch die 80 Millionen Summe gar nicht mehr erschrecken. Weil das Geld, was dort in diesem Bereich medial erzielt wird, durch die mediale Vermarktung, mit allem, was da dranhängt noch, ja, dieses Geld landet zu einem Teil bei den Spielern, manchmal auch ein großer Teil bei den Beratern. Aber es landet eben dann auch in den Transfersummen, ist es ablesbar, was sich verändert. So, und jetzt geht es nicht darum zu sagen, das finde ich gut und dann hoffen wir mal, dass unsere die richtigen holen für das viele Geld, sondern das werden die Menschen entscheiden, die am Fernseher hängen, die Privatsender bezahlen, die Merchandising-Artikel kaufen. Die Menschen werden entscheiden, ob es irgendwann einen Punkt geben könnte, dass das überzogen ist.
Aber die Zahlen sprechen ja dagegen. Die Kartennachfrage steigt immer weiter, der Zuschauerschnitt steigt immer weiter.
Deswegen habe ich gesagt, die werden es entscheiden und wir wissen nicht, wie es ausgeht. Wir wissen nicht, ob es einen Punkt gibt, dass mal wirklich so eine Sättigung oder so etwas Abstoßendes, da ist mir zu viel Geld im Spiel, richtig ist. Dass das Durchschnittseinkommen, das Beispiel war gut auch, ein Durchschnittseinkommen, wo alle mit drin sind, die hohen Gehälter von den großen Clubs, die kleineren Gehälter von den kleineren, ist zwischen 1 und 2 Millionen von jedem Kicker in der Bundesliga. So, und dann geht es eben los, dass wenn ich die Diskussion darüber, muss der jetzt den Verein wechseln, weil so ein Angebot kann man nicht abschlagen, weil er da so und so viel mehr verdient. Also ich, es ist eine schwierige Diskussion geworden, die wir hier heute nicht lösen können. Aber ich finde es wirklich, das muss man einordnen, sonst macht es keinen Sinn. Und sonst verliert man die Freude am Fußball, weil der Fußball...
Also Volker, das heißt aber, 80 sind für dich normal heutzutage? Nein,
also
80, auch in der Bundesliga, sind, sagen wir es mal so.
Also wenn jemand dafür Kredite aufnimmt, sage ich, komm, hör auf, ja. Wenn jemand aufgrund seiner gebrachten Leistung in diesem ganzen Zirkus mit den ganzen Mediengeldern, die eingenommen werden, dieses sozusagen als Spielgeld am Tisch hat, ist es Teil des Geschäftes offensichtlich. So. Aber wir dürfen uns im Fußball nicht vermiesen dadurch. Man darf nicht zu viel negativ, finde ich, da reinhauen, weil Fußball macht immer noch Spaß. Es ist eine super Spielidee und es gibt viele Überraschungen. Stimmt, und alles ist eine,
Also mich überrascht die Summe jetzt auch nicht mit den 80 Millionen. Meine Güte, okay, der hat Knie anscheinend. Das ist so eine kleine Variable in dem ganzen
Knie, halt nie.
Was ich in dem Zusammenhang interessant fand, Aufstellung.
Der ist 23 und hat Knie.
Ja, aber die 10 teuersten Spieler in der Bundesliga. 8 waren bei den Bayern und 2 beim VfL Wolfsburg. Ich glaube, das, was die Leute entscheiden und was sie wirklich nervt, ist auch diese Financial Fair Play Debatte in dem Ganzen. Mhm. Woher beziehen eigentlich die Vereine das Geld für solche Transfers? Und da rede ich jetzt nicht nur vom FC Bayern München, sondern auch vom VfL Wolfsburg, der in Dimensionen finanziell vorstößt. Das verstehen viele Fans nicht mehr. Ich glaube, da hat sich der Fußball komplett entkoppelt an vielen Stellen.
Aber die Bayern haben sich erspielt.
Die haben sich erspielt, deswegen habe ich da überhaupt kein Problem mit den 80 Millionen da. Ja. Aber schon mit Hammertransfers bei Vereinen, die das, finde ich, nicht aus natürlichen Quellen sich erarbeiten. Und da krankt der deutsche Fußball,
finde ich. Aber Sven, die Fans sind ja auch nicht die Fans. Wer sind die Fans? Die Fans sind diejenigen, die nächstes Jahr ins Stadion rennen, wenn der FC Bayern kommt, jedes Spiel ausverkauft, die es geil finden, mal wieder Hernandez zu sehen und Pavard zu sehen.
Es gibt
einen Neben dir sitzt jemand, der hat entscheidenden Anteil daran gehabt, dass 1992 Fußball bei Sat.1 in eine komplett neue Größenordnung, da wurde die Diskussion damals schon genauso geführt. Wie unmoralisch waren die Gelder, die damals durch Leo Kirch da auf das Ding kamen? Das ist heute ein Mückenschiss.
Auf die Schlagzeile gemacht, Bild dagegen und hat geschimpft. Auf
der also Beckmann ist schuld, dass der Hernandez jetzt 80 Millionen
Nein, aber die Diskussion...
So, jetzt haben wir den Bogen. Jetzt haben wir. Ja.
Ich finde das nicht so einfach.
Und du bist schuld, dass es Reinhold so gut geht heute.
Aber das ist 27 Jahre her und damals gab es schon genau so eine Diskussion. Jetzt sind wir auf einem anderen Niveau und in 15 Jahren, wenn wir hier noch sitzen, weiß ich nicht, dann reden wir...
Darf ich einen kleinen Unterschied ziehen, um diese 27 Jahre auch mal einzuordnen, was, glaube ich, ganz gut tut an der Stelle. Mhm. Wir waren damals 1990 Fußball-Weltmeister, aber die Stadien waren überhaupt nicht voll, sie waren leer.
19.000 im Schnitt.
Es waren keine Familien dort, kaum Frauen, Jugendliche waren nicht im Stadion. Das war die Situation 1990. Fußball war nicht cool, obwohl gerade eine tolle Weltmeisterschaft in Italien stattgefunden hat mit dem Weltmeister Deutschland. Das war die Situation. Ich sehe heute eine andere Gefahr. Und da muss man kritisch nach England gucken und das darf uns nicht widerfahren. Wir dürfen nicht eine Situation bekommen, die in allen englischen Vereinen zu finden ist, dass nur das gehobene Publikum es sich leisten kann, ins Stadion zu gehen. Dass es gewisse Plätze gar nicht mehr gibt für einen ganz normalen Preis. Ich empfehle da Anschauungsunterricht ganz gut bei Arsenal London. Da kann man sehen, wie ein Stadion manchmal bei Spielen, das Spiel wegschweigt. Da ist überhaupt gar keine Atmosphäre zu sehen. Und die eigentlichen alten Arsenal-Fans, die früher im kleinen Stadion waren, die sind draußen. Die sind in der Kneipe, weil sie sich es nicht leisten können. Die haben,
aber siehst du die Gefahr bei uns auch?
Man muss es gucken, bei welchem Verein es ist. Ich sehe es nicht bei Dortmund, ich sehe es nicht bei Schalke, ich sehe es nicht. Ja, bei Bayern ist es mir manchmal zu still. Bei Freiburg sehe ich es nicht.
Aber Wolfsburg ist doch ein super Beispiel.
Wolfsburg ist ein ganz anderes Beispiel, weil es aus einer anderen Geschichte herkommt. Ja. Das kann man nicht eins zu eins vergleichen mit den anderen Vereinen. Nochmal, für mich ist, und das Arsenal nur ein Beispiel, das warnende Exemplar. Das darf nicht passieren. Dass Fußballfans es sich nicht mehr leisten könnten, ins Stadion zu gehen und irgendwie in eine Kneipe mit Kumpels flüchten müssen, um dort noch dieses gemeinschaftliche Erlebnis zu haben.
Was kostet ein Ticket, Reinhold?
Ich bin jetzt lange nicht mehr bei Arsenal gewesen. Anderthalb Jahre liegt zurück, dass ich das letzte Mal da war. Ja. Und in dieser Saison war ich nicht da.
Das hat sich ja bei allen englischen Vereinen. Das ist in Liverpool genau das Gleiche, wo das Arbeitervolk auch nicht mehr hingeht. Aber bleiben wir doch hier in Deutschland. Die Stehplätze, da gibt es ja auch die Faninitiativen, die aber dann auch wirklich mal Gehör finden. Es ist ja oft, wird von der DFL wird über das weggegangen, was da vielleicht die Kurve will. Aber hier ist es wirklich kein Zwanni für einen Steher, Claim da oben drüber. Das wird es nicht geben. Und die Stehplatzpreise, so denn hoffentlich die Stehplätze immer erhalten werden, das wird nicht passieren wie in England. Ich habe zwar keine Glaskugel, aber da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass das Problem, was die Engländer haben, auch mit vollen Stadien, das ist relativ, also volles Stadion ist immer relativ, das passiert aber nicht.
Aber Martin, ich würde gerne noch mal was anderes eingehen, was du eben gesagt hast, mit den Jugendspielern, die sich wundern. Ich bin gespannt, ob wir wirklich in ein paar Jahren hier sitzen und es hat sich kein Jugendspieler bei Bayern durchgesetzt, weil die können sich keine 11 oder 18 Spieler für 80 Millionen leisten. Und ich erinnere mich an eine Transferphase, als
sie auch sollen ja noch kommen, ne?
Richtig auf den Putz gehauen haben für damalige Verhältnisse 2006, als Ribéry kam, Toni, Klose, alle über 20 Millionen, haben alle aufgeschrien. Und danach sind Lahm, Schweinsteiger richtig durchgestartet. Danach kam Thomas Müller. Also vielleicht bietet das sogar eine Chance für die jungen Spieler.
Ja, aber im Wirtschafts-
an der Seite dieser Spieler auch
zu reifen. Im Wirtschaftszeitalter gibt's aber noch einen anderen Zweig. Und das ist halt so das internationale Gebaren. Guck mal zu Man City oder zu Chelsea. Die züchten ihren eigenen Nachwuchs ohne Ende. Richtig gute Jungs. Und was passiert? 40, bei beiden Vereinen über 40, sind verliehen in aller Welt. Das ist ein Wirtschaftszweig. Damit machen die richtig Kohle, die Vereine, richtig Kohle. Durchsetzen wird sich in dem eigenen Club keiner. Aber einen Haufen Geld machen sie damit und verkaufen. Ja. Also läuft alles. Nur halt nicht für den eigenen Verein.
Ja. Ich würde das ergänzen, man darf das jetzt nicht daran festmachen, wie viel kommen bei dem eigenen Verein bis in die erste Mannschaft. Du musst ganz kurz gucken, auf welchem qualitativen Niveau ist das Investment mit der eigenen Akademie, rechnet es dich noch? Ja? Mhm. Zum Beispiel eventuell auch als Hintergrund für die eigene Mannschaft, aber das ist fast zweitrangig, weil man das nicht weiß, ob die es schaffen. Aber man hat auf jeden Fall nicht nur Farmteams, sondern man hat einfach verschiedene Spielklassen, wo die Spieler hin verliehen werden für die Entwicklung. Ich will nur ganz kurz noch sagen, Ergänzung auch zu diesem Thema, worauf kommt es eventuell an, was sollte uns nicht passieren. Die Frage ist, wie das bei uns ankommt, wenn als Beispiel Seifert ist ja gar nicht dafür zuständig, der DFB würde die nächste Pokalauslosung verkaufen medial an einen Sender in Shanghai. Was ja beim englischen Pokalauslosung passiert. Ja? Da stehen die Fans von Leicester City, stehen nachts um 2 auf, wegen der Zeitverschiebung und gucken, gegen wen in der nächsten Pokalrunde gespielt wird. Weil diese Pokalauslosung ist verkauft an die mediale Wahrnehmung sozusagen und das Geschäft, was in Asien gemacht wird. Und die Frage ist, meiner Ansicht nach, was passiert, genau beobachten, was passiert bei uns gerade. Jede Woche, also jeder Wochentag hat fast inzwischen ein Fernsehspiel und so weiter und so weiter. Wie lange dauert es noch, bis wir vielleicht das deutsche Pokalendspiel in den arabischen Raum verkaufen? Ja, wie lange dauert es noch? Wissen wir ja nicht. Die Italiener haben schon ihre Pokalendspiele in Libyen gemacht.
Da würde ich gegenhalten. Also das Pokalendspiel ist zum Glück in Deutschland eine heilige Kuh.
Ich sage ja nicht, dass das...
Sagst du, weil du in Berlin wohnst oder und lebst. Ne?
Das lasse ich mir nicht
nehmen.
Dafür fahre ich nicht nach Shanghai.
Ich sage nur, das als Ergänzung noch, das sind die Meilensteine, auf die man gucken muss. Mhm. Gehen wir die nächsten Schritte, wie andere schon getan haben? Mhm. Oder ist bei uns irgendwo, sag ich mal, unter Kontrolle, so ein bisschen?
Ja, und was glaubst du?
Ich glaube, dass die Gier nach Geldgeschäften in unserer Gesellschaft stärker ist, als manche vermuten. Leider.
So, jetzt wieder den Bogen zu Hernandez.
Rückführung zu Bayern München. Klar, genau. Die Konsequenz.
Rücken Sie jetzt wieder näher ran, international?
Das ist natürlich, was Sie wollen.
Ja.
Klar, das ist der Plan. Das andere ist, was passiert in der Fußball-Bundesliga. Wir haben jetzt eine kleine Krisensaison des FC Bayern. Und möglicherweise wird der FC Bayern in einer Krisensaison deutscher Meister. Das sagt was über die Konkurrenz aus. So, was passiert bei einem FC Bayern, der sich jetzt für 200 Millionen Spieler holt für die nächste Saison? Was passiert? Der FC Bayern ist jetzt schon gebucht als deutscher Meister für die nächste Saison.
alle wissen das. Und ich glaube, die Haltung gegenüber den FC Bayern, Ausnahme SC Freiburg natürlich, klar, wird sein, ach, gegen die kannst du ja ohnehin nicht gewinnen. Du kannst Bayern natürlich für die nächste Saison durchwinken mit einem Investment von 200 Millionen. Das ist die Gefahr, die ich sehe, dass sich da nochmal ein größerer Graben auftut und die Trennung noch extremer
wird. Also ich glaube, dass Borussia Dortmund da trotzdem sehr stark gegenhalten kann. Auch aber grundsätzlich bin ich da komplett bei dir. Da kannst du so viele Pulisics und Brun Larsens und Sanchos und was weiß ich, Hakimis großziehen, wie du willst. Am Ende regiert das Geld des FC Bayern München. Das ist einfach so. Und ich glaube, das wird die Zukunft der Bundesliga sein.
Die Gefahr ist
groß. Du kannst mal mithalten.
Nein, da bin ich nicht einverstanden.
Du kannst mal mithalten, aber ansonsten hast du, und nochmal, das ist kein Vorwurf, das ist ja selbst erarbeitet. Und wenn du international mithalten willst, dann musst du das machen. Das ist kein Meckern, kein Vorwurf. Aber es ist eine Chancenungleichheit. Und damit sind wir wieder bei dem Thema mit der Schere, die selbst an der Tabellenspitze so auseinandergeht. Also maximal Red Bull Leipzig.
Ja,
so, ich sage, und dann ist aber gut.
Also solange als Beispiel
Rasenball.
Kimmich, Entschuldigung,
ja,
ein Kimmich auch noch das Potenzial hat, auf der rechten Außenbahn zu spielen, und das hat er hundertprozentig, ja, obwohl das da ja was passiert ist. Und meinetwegen unsere linke Außenbahn beim FC Bayern, der nun tatsächlich auch nicht die Form hat wie vor 2-3 Jahren und so weiter. Aber wenn die beiden gut funktionieren, sage ich, müssen ein Hernandez und ein Pavard sich richtig anstrengen, um überhaupt einen Stammplatz zu haben. Egal wie hoch die Summen sind. Ja,
sehr
und deswegen sage ich dagegen.
Aber das treibt ja das Niveau hoch. Das
nein, aber selbst. Ich will dagegen nur sagen, also die Höhe der Summen und daraus zu schließen, das Geld macht dann das Geschäft und das Geld gewinnt am Ende. Alles. So einfach ist es nicht.
Erhöht auch den Druck.
So, und wer noch kommt, wer noch mehr Druck macht innerhalb der Mannschaft, besprechen wir gleich nach einer ganz kurzen Pause. Wir sind zurück beim Check 24 Doppelpass. Wir wollen uns ja nicht verschweigen, aber in der Woche ist ja noch Pokal. Die Bayern zu Hause gegen Heidenheim. Reinhold, stört das oder hilft das? Für das Spiel Samstag gegen
Ich bin ja ein großer Fan des Trainers von Heidenheim. Auch ein Beleg dafür, was es heute kaum noch gibt, dass Menschen, wenn sie lange bei einem Verein sind, gute Arbeit leisten. Wie Schmiddi hier. Ist, glaube ich, 11 Jahre dort. Und Volker, wie lange warst du? 16 Jahre. So, und Kollege Streich ist jetzt, glaube ich, im 8. oder 9. Jahr. Siebten, so. Also das sind ja schön, dass es sowas noch gibt im Fußball, dass das möglich ist. Und Spaziergang wird das nicht. Die Heidenheimer werden da mit großem Biss reingehen.
Gut, aber ich habe eigentlich nach Bayern gefragt. Nicht nach
Heidenheim, ich wollte ein bisschen über Heidenheim reden. Ich kann auch gern vom FC St. Pauli noch ein bisschen sprechen. Von Werder Bremen kam ja auch sehr zu kurz bisher. Ja, Werder. Ne? Ja.
Volker, was glaubst du?
Ja, jetzt ist es auch in dem Fall für einen Trainer keine leichte Situation, die richtige Aufstellung zu wählen. Jetzt geht es wieder darum, will er eventuell. Warum macht er vielleicht das? Alle sind am Zweifeln. Was hat er in Freiburg? Das ist eine schwierige Situation jetzt. Es kann sogar sein, dass er sich dafür entscheidet, den ganz Jungen, die er jetzt ein paar Mal schon auf der Bank hatte, dass er denen vielleicht sogar eine Chance gibt. Oder er sagt sich, das darf auf gar keinen Fall schiefgehen, sozusagen nach dem Motto.
Na, die wollen ja beide Titel holen.
Ne? Ja, also so, ja, genau. Das ist ja so nach dem Motto, wir müssen unbedingt. So, das kann aber dazu führen, dass vielleicht, sage ich mal, einfach die absolute Laufbereitschaft, so von innen heraus dieses hemmungslose Mitmachen, über das du gar nicht nachdenkst als Spieler. Wenn du richtig, richtig gut drauf bist und eine Mannschaft hat eine gute Mentalität, dann denkt ja keiner drüber nach, dass er heute alles will. Das ist dann irgendwie wie selbstverständlich, dass die alles machen. Mhm. Da, glaube ich, ist die Frage, ob er das geregelt kriegt in der Aufstellung, ob er da die richtige Wahl trifft. Weil man von draußen hat man nicht die Chance, das beurteilen zu können. Der ist so dicht dran, dass es jetzt ist Aufgabe des Trainers, das gut hinzukriegen. Wer ist in so einer Phase psychologisch sozusagen so gut drauf, dass das auf jeden Fall ein Pflichtsieg wird und wir in der ersten halben Stunde Heidenheim gar keine Torchance lassen. Das ist ja das Entscheidende. Du darfst in Freiburg nicht in Rückstand geraten, dann kannst du in der zweiten Halbzeit das ganze Spiel gewinnen. Du darfst doch nicht in Rückstand geraten von der Einstellung her schon.
Und das in einer Woche, wo alles nur über das deutsche Klassiko redet, wo Heidenheim so
nebenbei, ich, keine Ahnung, gestern habe ich von den all den Kollegen...
Also stört es jetzt eigentlich das Spiel, zu dem Zeitpunkt meine ich?
Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob da die komplette Aufmerksamkeit aller total drauf gerichtet ist. Vielleicht war dieses Freiburg-Erlebnis jetzt so ein Hallo-Wach-Moment, dass man sich nicht nochmal so einen Teil da leisten darf, aber grundsätzlich reden wir von einer großen Auswahl internationaler Klassespieler, die jetzt daheim gegen Heidenheim unter der Woche, irgendwann abends in der Woche vor Dortmund spielen. Also die Gefahr, dass da ein paar Prozent irgendwo am Kabinenhaken bleiben, ja, sehe ich nicht so undeutlich. Und Heidenheim hat Leverkusen rausgeschmissen. Die wissen auch, wo es gerade ausgeht. In der zweiten Liga spielen die echt einen guten Stil. Also
ich hätte das schon gerne in Heidenheim gesehen.
Eine Überraschung wäre cool.
Wenn die Bayern sich da auf die Begebenheiten einstellen müssen und wenn das Spiel nicht nur für die Mannschaft, sondern auch für die 15.000 oder was, das Spiel des Jahrzehnts ist, das hätte ich gerne mal gesehen. Ich glaube, so wird's eine klare Sache.
Aber wir reden über ein paar große Spieler, die genau wissen, mein Gott, wir müssen jetzt auch nicht übertreiben, diese Perspektive, dass jetzt die Bayern da plötzlich durch das 1:1 in eine Krisensituation geraten sind. Wir haben doch gesehen, die Frustration, einfach sauer zu sein, da keine drei Punkte geholt zu haben.
Das ist eine
Mini-Gefahrenzone. Aber alle großen Spieler, die riechen doch auch Berlin. Die wissen doch, was für eine Gelegenheit da ist, in ein paar Monaten da das Finale spielen zu können.
Bist du da sicher?
Die bleiben wollen, ja. Die gehen, ist es was anderes.
Die hätten zumindest noch einen schönen Abschied in Berlin.
Damit ist ein auch großes Thema markiert von ihm. Also das ist ein ganz großes Thema.
Aber was spricht dagegen, die Dortmund-Mannschaft quasi einzuspielen? Also die Elf,
die er gegen,
die Elf, die er am Samstag spielen lassen will, schon gegen Heidenheim spielen zu lassen. Wäre das nicht... Weiß ich,
also ich glaube es nicht. Also ich glaub, weil
du willst es nicht machen?
Nein, pass auf, also es gibt ein Problem jetzt in der Woche und das ist die Dosierung des Trainings, weil du normalerweise nach so einem Frustergebnis, also jetzt aus Ihrer Sicht nach so einem Frustergebnis in Freiburg, möchtest du beim Training, auch die Spieler selber möchten gerne sich im Training nochmal richtig austoben, ja, und möchten eigentlich für sich nochmal selber das abholen, dass eben mit so einer Überlegenheit wie in der zweiten Halbzeit man die Spiele einfach gewinnen muss, so. Das kann auch, aber dafür musst du auch im Training freien Lauf geben. Und wie willst du das jetzt dosieren, wenn du mitten in der Woche mit diesem Pokalspiel arbeiten musst? Das ist nicht so leicht. Ich sage, das ist jetzt wirklich hohe Schule. Das ist ganz schwierig zu dosieren. Und wenn er die sich austoben lassen will, die in Freiburg das Gefühl haben, so ein Ding passiert uns nicht wieder wie in Freiburg, weil dann ist es vielleicht tatsächlich so, dass dann einige Leute sich im Training unter der Woche so austoben, dann die entsprechende Erholungsphase in den letzten zwei Tagen vor dem Spiel haben gegen Dortmund und eben nicht spielen in Heidenheim. Das kann gut sein. Das kann gut sein.
Gut, alle weiteren Informationen zum Pokal gibt es jetzt von Ruth.
Pokalfieber wird Ihnen präsentiert vom T-Roc. Volkswagen, offizieller Partner des DFB-Pokals.
Ja, das ist wirklich nochmal eine ganz spezielle Aufgabe. Vor diesem großen Gipfeltreffen am Donnerstag müssen sich die Bayern also nochmal fokussieren und komplett konzentrieren auf dieses DFB-Pokal-Viertelfinale. Ihr habt das gesagt, der Zweitligist 1. FC Heidenheim ist zu Gast. Und ja, Reinhold hat es angesprochen, Frank Schmidt, das ist wirklich die Person, die man mit diesem Verein verbindet. Der ist seit 12 Jahren im Amt, ist wirklich seine erste Station, seine erste und einzige bislang. Er ist noch nicht abgestiegen, aber einige Male aufgestiegen mit diesem Verein. Und sie haben eben Leverkusen rausgekegelt im Achtelfinale. Das muss man auch erstmal so schaffen. Also das wird ein spannendes Duell, bei dem die Bayern in jedem Fall nochmal alles fokussieren müssen. Weitere Viertelfinalpartien. Wir haben 3 Zweitligisten dabei und 5 Erstligisten. Folgendermaßen gestaltet sich das Ganze. Zweitligaduell Paderborn gegen den HSV am Dienstag. Außerdem haben wir Augsburg gegen Leipzig. Also die Leipziger mit diesem Kantersieg im Rücken. Schalke in der Bundesliga-Abstiegskampf. Im Pokal sind sie noch dabei. Gegen Bremen. Und Sie, liebe Zuschauer, kommen jetzt ins Spiel. Sie können nämlich wieder mal den Pokalhelden der nächsten Runde wählen. Das machen Sie folgendermaßen bei uns. Zeigen wir Ihnen gleich, was wichtig ist. Sie können dabei 2 Tickets für das Finale in Berlin gewinnen. Also das lohnt sich doch. Ganz viel Erfolg und wählen Sie den Pokalhelden des Viertelfinales bei uns ab Donnerstag.
Sport 1 und Volkswagen suchen den Pokalhelden der Viertelfinalspiele des DFB-Pokals. Wählt ab Donnerstag unter sport1.de/DFB-Pokal-Walk of Fame euren Helden, der einen Platz auf dem Walk of Fame verdient hätte. Ihr habt die Chance, 2 VIP-Tickets zum DFB-Pokalfinale zu gewinnen. Zur Verfügung gestellt von Volkswagen, offizieller Partner des DFB-Pokals. Pokalfieber wurde Ihnen präsentiert vom T-Roc. Volkswagen, offizieller Partner des DFB-Pokals.
Hängende Spitze. So, vielen Dank, Ruth.
Ja, ich zeige dir mal, was hier so an Moderationen werden einem ja vorgeschlagen. Hier steht zum Beispiel, Geld schießt Tore. So, habe ich schon mal wieder 3 Euro. Ja, aber kein Geld schießt manchmal auch Tore, steht hier. Das beweist der SC Freiburg und damit sind wir bei deinem Verein. Also, sehr erfolgreich seit über 25 Jahren mit kurzen Unterbrechungen, das darf man ruhig so sagen. Und sie nehmen dabei häufig auch keine Rücksicht auf Favoriten.
Schon wieder hat das kleine Freiburg einen ganz großen geärgert. Seit knapp 30 Jahren machen sie das regelmäßig. Kleines Budget, großer Erfolg, das Freiburger Modell. Und wer hat's erfunden? Genau, Volker Finke. Und der Weg nach oben war damals so beschwerlich wie heute.
Eigentlich ist es so, dass du mit dem Trabi auf dem Nürburgring gegen die roten Autos von Ferrari fährst.
Zusammen mit Präsident Achim Stocker entwickelt Finke daher den etwas anderen Freiburger Weg. Dazu gehört Kontinuität auf der Trainerposition. Junge Spieler fördern und besser machen. Finke entwickelt sogar Nationalspieler wie Kehl und Heinrich. Dazu kreatives Scouting und der frühe Bau eines Jugendfußballzentrums, als andere Vereine noch gar nicht wissen, wie man Nachwuchsförderung schreibt. Am Ende 16 Jahre Finke in Freiburg, die meisten in Liga 1 und zum Abschied eine Mahnung.
Wir haben die Nischen gesucht, wo man besser sein kann als andere. Und ich glaube bis heute, dass dieser Standort gut daran tut, an einer solchen Philosophie festzuhalten.
Haben sie dann auch gemacht. Christian Streich ist der Mann, der Finkes Weg konsequent fortführt. Wenig Mittel, viel Ertrag, Kreativität und Ideen statt zweistelliger Millionentransfers. Und schon wieder ein Klassenerhalt mehr oder weniger gesichert. Da fragen wir, was können andere Vereine vom SC Freiburg lernen, Herr Finke?
Ich weiß gar nicht, ob du auch immer so abgegangen bist wie der Christian, aber was können andere lernen, Volker?
Ja.
Kontinuität zum Beispiel?
Ja, als Beispiel. Also ich finde einfach, dass ein paar Sachen, die wir gemacht haben, grundsätzlich richtig sind. Also wir haben damals zum Beispiel, ich habe das ziemlich intensiv vorangetrieben. Ich habe immer gesagt, wir müssen die Bereiche uns angucken und suchen, wo wir besser sein können als die Konkurrenz. Mhm. Wenn wir einfach so versuchen, jetzt auch von der ganzen Infrastruktur her gleich alles so zu machen, wie wir in Hamburg, in Dortmund und sonst wo sehen, dann sind wir auf dem falschen Weg. Also Freiburg hat weder die Industrie, ist kein Industriestandort, ist eine Studentenstadt, ist eine Touristenstadt. Und Freiburg hat nicht sozusagen die ganz großen Haus mitgebrachten Sponsoren vor Ort. Und deswegen war es eigentlich so. Und dann kam eben die große Herausforderung, wo sind denn überhaupt Bereiche, ja, dass wir so ein bisschen besser sein können als andere. Und wir kamen, glaube ich, auch das hat sich richtig bewährt eben, dass wir sagen, in der Ausbildung muss man auch Geld investieren. Aber das sind Größenordnungen, die wir hinkriegen, dass man mit guten Jugendtrainern, mit guten pädagogischen Kräften, mit einer guten schulischen Betreuung. Wir haben mehrere Partnerschulen in Freiburg zur Fußballschule sozusagen herangezogen. Da haben wir dann die Nischen gefunden, die es gab. Und so ein Standort ohne die ganz großen Stadion groß, große Sponsoren und so weiter, glaube ich, kann im Ausbildungsbereich viel machen. Und da wiederum finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man modellhaft auch den Eltern es attraktiv macht, durch diese intensive duale Geschichte, sprich Schule und Fußball muss zusammenlaufen. Ja, dann kriegst du auch, dann kannst du Eltern überzeugen. Du kannst nicht immer es ist leider auch so, es gab das Gentleman Agreement damals, ich war dabei, später dann ist Andreas Rettig immer zu den Sitzungen gefahren, weil ich die Mannschaft trainiert habe. Wir haben ja nach der tollen Europameisterschaft 2000 haben wir ja dieses Konzept Nachwuchsleistungszentren plus Stützpunkte haben wir ausgearbeitet in Frankfurt und haben uns mehrfach getroffen mit ein paar Leuten und da war es dann eben auch klar für uns, wir dürfen dann aber nicht anfangen, dass die Geldvereine sich die anderen Jugendlichen von anderen, die auch ein Nachwuchsleistungszentrum haben, da schon anfangen, die Spieler abzuwerben, weil sie eben mehr Geld da schon, und das wird heutzutage dann über die Eltern gemacht, und da wird leider Schindluder getrieben. Das Gentleman Agreement, von der wir alle wussten, dass das rechtlich nicht einzuhalten ist. Das wussten wir. Ja. Und trotzdem haben wir gesagt, die Vereine, wir haben alle Interesse daran, gute Jugendspieler auszubilden. Und deswegen bitte jetzt nicht untereinander in die Konkurrenz gehen. Wer bei uns in Freiburg einen Ausbildungsvertrag unterschrieben hat, der darf nicht schon in der nächsten Saison ein Angebot von Leipzig, Hoffenheim oder Bayern München haben. Und dann wird in der Regel, dann kommen schon die Berater bei 14-, 15-Jährigen und so weiter. Und das ist der Bereich, glaube ich, wo bei uns in den letzten Jahren Dinge passiert sind. Wenn da die Vereine im Interesse einer guten Nachwuchsförderung so ehrlich wären und würden sich in die Augen gucken, würden sich regelmäßig treffen und würden sagen, da müssen wir eine Solidarität haben. Mhm. Ja? Wenn das hätte stattfinden können, glaube ich, wären wir nicht in diese schwierige Situation gekommen, dass da auch die Qualität eben, finde ich, auch der Arbeit in den letzten Jahren ein bisschen nachgelassen hat. Und wie gesagt, ich habe das neulich schon gesagt, ein 17-jähriger Spieler kann nicht schon in 3-4 Nachwuchsleistungszentren gewesen sein. Ja. Und jedes Mal für irgendwelche Geldtransfers, die dann
meistens... Also das lief mal richtig gut, habe ich nicht verstanden. Ja. Aber im Moment hast du so ein bisschen Befürchtung.
Also ich habe Befürchtung.
Das ist nicht in Freiburg, sondern das generell. Ja. Besprechen wir das sofort weiter. Nach einem Spot sind wir wieder da.
Okay.
So, Nachwuchsförderung, das große Thema. Wir haben schon gesagt, das hat sich ein bisschen geändert. Martin, du...
Ja, die Ausgangsfrage war ja, was können andere Vereine vom SC Freiburg lernen? Ich glaube, so unglaublich viele Dinge, die sie aber nicht umsetzen können. Fangen wir mal, Okay. Ich nehme jetzt mal als Beispiel Schalke. Die haben eine überragende Jugendarbeit. Norbert Elgert, für mich vielleicht der beste Jugendtrainer, den Deutschland hat. Sensationell, was die machen. So, aber dann kommen die Kräfte des FC Schalke 04 mit allem, was da drumherum ist. So, und beim SC Freiburg, was ist da das Geheimnis? Das sind drei Worte. Das ist Vertrauen, das ist Kontinuität und das ist vor allem der Umgang der Leute miteinander. Wenn du siehst, die Verantwortlichen beim SC Freiburg, die sind alle in seiner Ära gekommen. Christian Streich, Mitte der 90er, hat er geholt. Hartenbach als heute Sportdirektor, Jochen Seyer heute als Sportvorstand. Die haben komplett die Schule durchlaufen. Die waren Leiter der Fußballschule, waren Jugendtrainer, waren Sportkoordinator, waren Chefscout. Die haben von der Pike auf das alles in diesem Verein gelernt. Und warum sind sie so lang dort? Weil in diesem Verein die Leute so miteinander umgehen, wie es die einzige Chance, und dann sind wir wieder bei den Nischen, die Herr Finke angesprochen hat, das sind die Nischen, die sie besetzen können. Nur so funktioniert der SC Freiburg und das machen sie perfekt. Und deswegen sind die Leute im Miteinander dort wunderbar. Da wird wirklich, das ist bei ganz vielen, ist das eine Phrase, in Freiburg ist es ein Erfolgsgrund. Da wird jeder so wertgeschätzt, ob das die Putzfrau ist, der Greenkeeper ist oder der Busfahrer, der zu, wunderbare Geschichte, hat Christian Streich erzählt, der jahrelang auch der Filmer war. Sie kennen ihn, seit 25 Jahren ist der da im Verein, Stefan Spohn. Die machen einfach ganz viele Sachen. Der ist auch noch Stadiontechniker nebenbei. Da kennt jeder jeden mit Vornamen. Die reden miteinander ordentlich und hinterfragen sich immer und immer wieder. Das sind die Erfolgsgründe des SC Freiburg. Und da können sich ganz, ganz viele eine Riesenscheibe abschneiden. Und jetzt kommt der entscheidende Grund. Ich weiß nicht, ob das in der Landeshauptstadt von Niedersachsen, von Baden-Württemberg möglich ist, wo so unfassbare Kräfte dran ziehen. Also der Standortvorteil des SC Freiburg ist riesengroß, aber sie machen es auch perfekt, was andere nicht machen können, aufgrund der Hybris von vielen Leuten, die da in den Vereinen sitzen und überall mitreden wollen. In Freiburg sind es 3-4 entscheidende Leute, die machen es toll und andere Vereine, die haben halt zu viele Jungs, die gerne was wären und nichts sind und nur eine große Klappe haben und das ist deren Problem.
Hört sich alles sehr romantisch an. Volker, was glaubst du, wie lange das denn noch gut geht?
Ja,
könnte sich das vielleicht auch mal ändern?
Nein, es ist so,
dass... Also ihr fangt ein neues Stadion,
gibt es ja bald. Also ich bin völlig d'accord. Und zwar ist es so, dass alle sportlich wichtigen Positionen sind genau so besetzt, wie du eben gesagt hast. Genau so. Es ist wirklich so, dass da eine echte Kontinuität ist. Es gibt auch da eine unglaubliche... einen Austausch auf Augenhöhe, gegenseitigen Respekt. Ob das, wie gesagt, bei Sponi losgeht. Es ist natürlich so, dass der SC Freiburg auch bestimmte Dinge sich normalisieren. Das ist auch normal. Ja, Merchandising, das war bei uns völliges Fremdwort zu Anfang und so weiter. Das hatten wir alles gar nicht. Ja. Und das sind aber die Dinge, die dann noch dazukommen.
Wie viele Artikel gibt es heutzutage?
Ja, es gibt jetzt inzwischen auch.
Schon einige. Ne?
Ja, inzwischen gibt es auch doch ziemlich viel, was überall
gut.
Gibt. Ja, also es gibt natürlich eine Normalisierung, aber in wichtigen, ja. In den wichtigen, also als Beispiel kann ich jetzt nennen, der Petersen war ein paar Mal bei der Nationalmannschaft, gibt jetzt in der Freiburger Zeitung oder im Kicker war das, gibt ein großes Interview und sagt so am Rande nur, erzählt er so ein bisschen, da wollte ich doch bei der Nationalmannschaft, will ich nach der Spielform, die wir hatten, natürlich, wie ich das gewohnt bin, will ich die Hütchen einsammeln, da haben die anderen mir nur so ein Zeichen gegeben, hey, wir haben ja andere Aufgaben. Ja, also es ist dann eben so, dass ich tatsächlich, als ich da angefangen habe, war für mich selbstverständlich, dass jeder bitte sein Handwerkzeug, seine Schuhe selber putzt. Und dass wir nicht da irgendwelchen Leuten Geld in der Hand drücken, die vor und nach jedem Training da für die Spieler alles picobello machen. Das sind so Kleinigkeiten, ja. Aber an denen sieht man es.
Das gibt's übrigens. Ja, du musst mir nochmal erklären, normal. Ja, früher war es so, dass die neu bei der Nationalmannschaft waren oder die jungen Spieler dann eben bestimmte Aufgaben sowieso übernehmen mussten. Bälle tragen, glaube ich, ne? Hütchen aufstellen, wie du sagst, oder? Ja. Und das hat Nils Petersen halt gedacht, das wäre bei der Nationalmannschaft noch so.
Ja, bei uns ist so in Freiburg, ich habe damals zum Beispiel auch immer so gemacht, es gab Gerätegruppen und die waren alt und jung gemischt. Auch die Alten haben mit Gerätegruppe gehabt. Also alle Spieler. Es gab einfach in einer Gruppe, in einer Woche die Gruppe A, dann ist meistens drei Gruppen, wenn du so, es sind immer 6, 7 Leute. Und die haben dann in der Woche, sind die für diese Geschichten zuständig und verantwortlich, dass A, alles an seinem Platz wieder ist irgendwo, damit man ein bisschen Übersicht und Ordnung hat. Und auch beim Vorbereiten, beim Rausbringen. Und diese Geschichten, dass man auch die Spieler tatsächlich nicht wegfliegen lässt in so eine Wolke da oben, sondern dass sie geerdet bleiben, finde ich. Also das ist für mich immer das so überzeugend. Das ist deren Handwerkzeug und das putzen die bitte selber. Das ist doch selbstverständlich. Ich sage dazu, wir haben auch immer wieder mal zwischendurch Spieler geholt aus anderen Vereinen. Michael Fronzek oder Alan Sutter, der bei Bayern München gespielt hat. Und dann da irgendwie nicht
Klappe. Wohlfühlen.
Die haben wir geholt. Die haben sich dann erstmal natürlich umgeguckt. Um Gottes Willen, was ist hier los? Nicht? Was müssen wir hier machen? Ne? So.
Aber es war im Nachhinein ja gut. Ne? Aber, für die Persönlichkeitsbildung war es ja gut.
Aber ich kann dazu nur sagen, das sind auch Dinge, wo ich in der Jugendarbeit, Persönlichkeitsentwicklung, finde einfach, dass es nicht sein kann, dass in bestimmten Vereinen den Jungs schon, aber alles so rundherum vorbereitet wird, dass ihre eigene Entwicklung gar nicht mehr gefordert ist. Also die sollen nur so funktionieren, was von ihnen verlangt wird. Da werden die Passfolgen monatelang trainiert, ohne Tore aufzustellen. Und dann kriege ich schon eine Gänsehaut, weil mich das so ärgert, ja, dass überhaupt Trainingsinhalte ohne Tore stattfinden. Ja, also wenn der Ball dabei ist, müssen auch Tore mit dabei sein. Egal wie groß, wie klein und egal wo. Aber man kann nicht einfach nur die Passschärfe um Hütchen laufen und wieder einen harten Ball. Ich sage das nur am Rande. Ich will eigentlich nur sagen, richtig ist...
Hochinteressant, was du sagst.
Ja, aber richtig ist für die Persönlichkeitsentwicklung von starken Spielern, die auf dem Platz auch selber Entscheidungen fällen. Du bist so weit weg als Trainer, am Ende sind die Spieler alleine. Die sind dann in bestimmten Situationen alleine. Es gibt ein grobes Korsett, was du mit denen vorgibst. Und die Spieler, die es dann alleine entscheiden, die müssen von innen heraus Persönlichkeiten geworden sind. Die müssen kein Abitur machen, überhaupt nicht. Das ist keine Pflicht, aber die müssen für sich in ihrer Gruppe mit ihrer Leidenschaft, mit der Passion, mit dem Beruf Fußball, müssen sie selbstständig sein. Weil sie auch selbstständig im Spiel sind. Eigenständig und gut, verantwortlich entscheiden.
Davon sind wir weggekommen. Ja. Selbstständigkeit der Spieler. Jetzt fordern wir es wieder ein. Ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Wir sprechen gleich auch deine Meinung zu Christian Streich, wollen wir noch hören. Abstieg haben wir auch noch und auch noch den DFB-Präsident. Also wir haben noch viel vor uns. Sie können erstmal was gewinnen. Ein Samsung-Paket oder 2.500 Euro. Viel Glück und bis gleich. Live aus dem Hilton-Hotel am Münchner Flughafen, Check24, Doppelpass. Sprachen gerade über den SC Freiburg, Volker. Christian Streich, dein Nachfolger sozusagen, schafft er auch die 16 Jahre wie du? Jetzt hat er 7, ne?
Oder? Ja, ich hoffe, dass er es schafft. Aber auch bei ihm wird es so, glaube ich, sein, dass er jedes Jahr auch 2 Jahre älter wird. Also weil das schon, ja, er ist auch jemand, der selber sich tot zu deinem auspowert. Ja. Und es gibt viele Grenzgänger. Grenzgänger heißt für mich, du immer wieder ans Limit gehen, auch in einer Art und Weise, sich Gedanken zu machen. Einfach keine Ruhe zuzulassen, sich selbst immer auch wieder in Frage zu stellen. Weil Christian ist ja auch einer, der des Öfteren gerne sagt, ich habe die falsche Entscheidung getroffen oder so. Hm. Dann ärgert er sich, dass er das und das so gemacht hat. Und man wird schon in richtig angespannten Jahren, wo es dann, das kann immer wieder in Freiburg passieren, dass du gegen Abstieg kämpfst. Und das sind Jahre, da wirst du in einem Jahr älter als diese 12 Monate. Und deswegen kann
wie
man
war das bei dir? Wie war das bei dir?
Ja, bei
hast
mir
du auch so Phasen gehabt?
Ja, klar. Also es ist so, wenn du das gut machen willst und vor allem dass, einfach diese Qualität der Spieler nicht das selbstverständlich erbringt, dass du gegen bestimmte Mannschaften auf 20 Spiele gesehen auf jeden Fall vor denen bist. Wenn das nicht selbstverständlich ist und du jede Woche ans Limit musst, das ist schon besonders anstrengend. Das ist wirklich so. Also das merkt man eigentlich so, eigentlich erst später in Alltagssituationen, wenn man sich dann auch wirklich, deswegen habe ich wirklich jetzt in dem Fall das genossen, meine Nationalmannschaft zu trainieren, weil es tatsächlich so ist, dass du es noch viel mehr Phasen hast, in denen du nicht jeden Tag die Birne nur voll hast. Ja. Mhm.
Christian Streich, wir erleben ihn immer sehr emotional, sehr authentisch. Was zeichnet ihn sonst aus, würdest du sagen?
Ja, er ist einfach von innen heraus jemand, der jeden einzelnen Spieler eben auch total mitdenkt. Das ist ein Wort von mir, mitdenken. Also mitdenken heißt für mich, dass er in den Spieler sich reindenkt, den Spieler so gut beobachtet und so gut auch mit dem, woher kommt der Spieler. Das sind alles so die Geschichten, die, glaube ich, eben lebenswichtig sind, um Spieler zu ihren Höchstleistungen zu bringen. Das kann beim ausländischen Spieler sein, dass du dir über die Kultur, wo der groß Gedanken geworden ist, ein paar Gedanken machst. Und das, Christian ist da eben auch jemand, der sich in die Spieler reindenken kann, weil er sie ganz genau und sensibel beobachtet und dann entsprechend auch abholt. Jetzt nicht nur, wenn er sie auswechselt, den Arm nimmt, sondern abholt heißt auch behandelt unter der Woche mit den Spielern schon, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Gefühl entwickelt hat und sich selber auch entwickelt hat. Ich habe ihn damals ja tatsächlich geholt, zusammen mit Achim Stocker für die A-Jugend. Er hatte beim FFC. FFC war früher jahrelang in Freiburg die Nummer 1. Das war auch der Verein der reichen Leute. Und der SC war eigentlich der Verein der ärmeren Leute, der kleinere Verein immer. Und wir haben ihn vom FFC geholt und dann dazu Clemens Hartenbach und so weiter. Alles, was schon gesagt worden ist, haben wir die zusammengestellt, die fast alle heutzutage noch im Job drin sind beim SC Freiburg. Und deswegen glaube ich, dass Christian, der sich so rund um die Uhr und auch ein Teamplayer ist, der seine Mitarbeiter auch wirklich das loswerden lässt, ja, Gedanken.
Er fragt viel.
Ja, sage ich ja.
Er holt sich Informationen durch Gespräche. Ja. Also der nimmt ganz intensiv auch den Spielerrat mit rein, den Mannschaftsrat. Du siehst ihn beim Training wirklich häufig mit den Jungs kommunizieren. Das ist
außergewöhnlich heutzutage, dass man miteinander redet.
Oder was wolltest du sagen? Nein, aber das ist kein Club von
oder wie man miteinander
vom redet, Befehlsempfangen, sondern das ist eine Diskussion auf Augenhöhe, genau wie mit den Mitarbeitern. Natürlich ist der letztlich der die Birne hinhält und der auch da mal richtig dazwischen feuert. Also das ist ja nicht hier Ringelpiez da in Freiburg. Das ist schon mit klaren Direktiven, aber die Kommunikation untereinander und miteinander ist so, dass sich jeder ernst genommen fühlt, mitgenommen fühlt, verantwortlich fühlt. Das stärkt bei jedem Einzelnen, ob Spieler oder Mitarbeiter, das Selbstwertgefühl. Und dann gehst du mit Bock an die Arbeit, ist doch klar. Nach Hannover kann ich mir nicht vorstellen, dass viele Leute mit Bock an die Arbeit gehen. Oder in Schalke, wenn sie alle durchdrehen.
Im Moment nicht. Ne?
Im Moment nicht. Aber in Freiburg hat sich da eine Kultur breit gemacht, des spaßvollen Arbeitens. Und das merkst du in den Ergebnissen.
Ganz aber das hat wirklich ganz viel damit zu tun, dass einfach eine bestimmte Art und Weise, die man auch festmachen kann an Personen, dass die nicht zu häufig wechselt.
Genau. Ich meine,
das ist ja unfassbar, wenn ich sehe, dass 30 oder 28 Profis, sag ich mal, innerhalb von 1,5 Jahren 5 Trainer oder 4 Trainer haben, was ja mit solchen Sachen passieren ja wirklich. Es gibt Bundesliga-Vereine,
die pro Saison
3 haben oder so. Ich meine, wie kann da jemals das entstehen, was als Beispiel eben meinetwegen bei uns in Freiburg eigentlich immer passiert ist, nämlich, dass die in der Verantwortung waren im sportlichen Bereich, dass die schon genau wussten, Und umgekehrt genauso, dass man konnte sich gegenseitig dekodieren. Also die Spieler wissen, warum Christian bestimmte Dinge macht und weil er sie überzeugt. Es wird durchsichtig, er spricht mit ihnen. Und das ist eine Geschichte, die geht nur, wenn eine gewisse Kontinuität bei den handelnden Personen ist.
Ja, und die setzt sich ja auch fort, dann gerade mit dem Jugendbereich. Ja. Also ich meine, es gibt keinen Verein, der eine solche große Durchlässigkeit hat. Ist ja so ein Zauberwort, haben wir ja auch vorhin besprochen in Sachen Bayern. Jungs, die hochgezogen werden und dann auch in die Profimannschaft kommen. In Freiburg werden Jahr für Jahr die Besten weggekauft oder Freiburg generiert daraus Geld. Und dann kommen neue Jungs, deren Namen noch nie du gehört hast. Die spielen in der Bundesliga. Und jetzt, keine Ahnung, wie will das Freiburg? 11., 10.? Das sind wieder Jungs, die kein Mensch kannte.
Darf ich als Nordlicht irgendwie ganz neidisch auf einen wichtigen Punkt von Freiburg
gucken? Darf sowieso was sagen,
ja. Und zwar, was mir immer gefallen hat an Freiburg, und das ist der große Unterschied. Wenn Freiburg mal eben absteigt in die zweite Liga, wird nichts grundsätzlich in Frage gestellt, sondern ganz einfach weitergearbeitet mit den gleichen Personen und im nächsten Jahr wird wieder aufgestiegen. Und das ist das, was der große Unterschied ist. Andere kriegen dann die Sinnkrisen und machen Dinge, die einen ganzen Verein in seiner Geschichte, in seiner Substanz wieder zerstören, dass es wieder Jahre braucht, um daraus eine neue Substanz zu entwickeln. Und das ist der Unterschied. Du hattest 2 Abstiege?
Ja, 3.
So. So, und das, wird gemacht und wird wieder aufgestiegen. Bei Streich ist es auch so. Und das ist
hilft natürlich auch ein bisschen.
Wenn das eben hier beschrieben wird, ist ja ein kreativer. Wenn man das so mit einer funktionierenden Band in der Musik vergleicht, dann ist es ja ein kreativer Prozess. Da kommt nicht einer, der sagt, das ist immer meine Richtung und spielt nach meiner Pfeife, sondern es wird ja ein kreativer Prozess, eine Kritikkultur beschrieben hier. Dass man irgendwie mal führt der eine, mal der andere und es ist das Miteinander, was beschrieben wird. Und dieses Angstszenario Abstieg scheint ja kein so großes zu sein, das lähmt dann vielleicht auch nicht und macht sowas möglich. Ich finde Freiburg auch großartig, also immer weitermachen.
Glauben Sie, das kann übertragen werden? Das war ja die Eingangsfrage.
Ja.
Sowas können Vereine wie Stuttgart, Hannover, Schalke?
Ja, die Vereine brauchen selber ein Erlebnis, um sich selber sozusagen zu ermächtigen, sowas mal machen zu dürfen oder zu können. Weil es so ist, das entscheidet sich dann Weihnachten. Bei vielen Vereinen ist es so, wenn Weihnachten die Tabelle schlecht ist, dann wird doch nochmal alles versucht. Ja? Und dann wird plötzlich auch Geld ausgegeben, was eigentlich vom Jahresbudget her gar nicht in der Kasse ist. Und wenn du an der Grenze zwischen erster und zweiter Liga, wenn du da den Fehler machst, ja, dass du dich oben in der ersten Liga finanziell völlig verausgabst und in eine Schuldenfalle reinrennst, ja, und dann in der zweiten Liga tatsächlich sogar eventuell nicht eine starke Mannschaft mehr finanzieren kannst, weil du selber so viel Verpflichtung eingegangen bist, dann gerätst du in eine Talfahrt. Wenn du aber finanziell wirklich in einem guten Zustand absteigst, eine ordentliche Mannschaft von denen, die da sind, behalten kannst, einen Teil davon, und dazu verpflichten kannst, um wieder eine gute Mannschaft zu haben, kommst du auch relativ kalkulierbar innerhalb von 2 Jahren oder innerhalb von einem Jahr. Ich bin 2-mal direkt wieder aufgestiegen. Kannst du wieder hochkommen. Aber die Schuldengeschichte, ja, ist so reizvoll geworden, weil der Unterschied mit dem Fernsehgeld so viel ausmacht. Mhm. Zwischen erster und zweiter Liga 20 Millionen Unterschied nur im Fernsehgeld. Ja, ein Verein wie Nürnberg ist im Fernsehgeld so arm im Moment im Vergleich zu allen anderen in der Konkurrenz. Und deswegen ist für die Vereine, wenn sie irgendwie Weihnachten das Gefühl haben, ist nochmal eine Transferperiode und wir stehen schlecht. Und dann denken die schon, was das bedeutet finanziell in der zweiten Liga. Und wenn die dann den Fehler machen und fangen an, Geld zu besorgen sozusagen, egal von großen Sponsoren, von Banken, egal wie, dann kann es gefährlich werden. Und das hat Freiburg bisher nie gemacht. Und da stehen dann auch ein paar Leute,
Wenn wir eben gesagt, das können die anderen Vereine von euch lernen, das besprechen wir nach nur einem Spot, sind wir wieder da. So, da sind wir wieder. Also bevor wir den letzten 5 sprechen, Holger, du hast noch eine Anmerkung?
Ja, ich finde noch eine Sache am SC Freiburg auch sehr spannend. Wir reden ja die ganze Zeit über Kontinuität, aber in dem Sinne, dass man die Leute behält, die Trainer, die Sportdirektoren, dass man sich die Leute selbst ausbildet. Ich denke, das heißt ja zum gleichen Maße auch, dass man darauf aufpasst, dass nicht die falschen Leute reinkommen. Es ist ja schon ein hypersympathischer Verein, wo viele sagen, oh komm, jetzt gehen wir mal zum SC Freiburg und engagieren uns da mal und machen da mal alles anders. Und dem haben sie bisher immer widerstanden. Und ich glaube, das ist genauso wichtig wie das Innere.
Sie machen es dieses Jahr auch wieder gut, das haben wir schon angesprochen, diese Saison. Also wunderbar, freuen wir uns weiter an Freiburg. Die letzten 5 ja, freuen uns nicht so und die scheinen auch nur bedingt geeignet für den Abstiegskampf. So schaut's aus.
Der Club eigentlich schon fast abgestiegen, 20 Spiele ohne Sieg und jetzt
Ein 6-Punkte-Spiel gegen Augsburg und schon ist der Relegationsplatz wieder greifbar. Plötzlich schießt Nürnberg Tore und spielt sogar zu Null. Allmächt. Noch 2 Siege gegen Stuttgart und Schalke und der Club ist Kadett mehr, sondern wieder voll im Geschäft. So schaut's aus. Mit Volldampf in Liga 2 marschiert dafür Hannover 96. Und damit mit dem Abstieg nichts mehr schief geht, zählt Martin Kind schon wieder den eigenen Trainer an. Und die Mannschaft gleich dazu. Zu teuer, kaputt, schlecht zusammengestellt und gescheitert. Und Horst Held ist schuld daran. Kein Wunder, dass in Hannover alle glücklich sind, regelmäßig den Kind im Ohr zu haben. So schaut's aus. Schalke 04 könnte 96 im direkten Duell endgültig beerdigen. Problem, Schalke kennt sich im harten Geschäft des Abstiegskampfs ungefähr so aus wie Sylvie Mais bei der Müllentsorgung, also gar nicht. Und die einzigen hemdsärmeligen Malocher sind bei S04 leider auf der Trainerbank und nicht auf dem Platz. Es könnte also nochmal eng werden. So schaut's aus. Eng bleibt's auch für den VfB Stuttgart, gefühlt im Aufwärtstrend seit Hitzlsperger im Amt ist, in der Realität jedoch immer noch festgetackert auf dem Relegationsplatz und mit einem Bein in Liga 2. Dabei wollte Präsident Dietrich schon längst an den internationalen Plätzen schnuppern, wenn da mal nicht der Weg nach Europa künftig über Paderborn und St. Pauli führt. So schaut's aus. Ideenlos und harmlos der FC Augsburg beim Tabellenletzten. Rückschlag statt Befreiungsschlag. Augsburg verliert genau das Spiel, das sie nie hätten verlieren dürfen. Fazit, noch nie war es so leicht in der Liga zu bleiben und noch nie haben es sich die Mannschaften so schwer gemacht. So schaut's aus.
War da wirklich so? Das ist eigentlich leicht. Leicht zu sein, scheint dieses Jahr drin zu bleiben.
Ja, bei der Punktezahl, die die haben, beziehungsweise ist nicht Wahnsinn, haben, ist es wirklich leicht. Wenn man sich überlegt, Nürnberg...
Wie viel reichen am Schluss, was glaubst du, um drin zu bleiben?
30.
Ja, ne?
30 reichen.
Wie viel? 20, sagt da hinten einer.
25. Sicher? Na gut, wir können jetzt Bingo spielen, ne? 20, 30.
Das hat aber ein VfB-Fan gerufen, der muss das rufen.
Ah, okay, alles klar.
Du meinst, weil sie ja keinen Punkt mehr holen, oder was?
Aber wenn man sich überlegt, dass Nürnberg, die gefühlt ein Jahrzehnt kein Spiel mehr gewonnen haben, jetzt auf einmal durch einen Sieg wieder in Nähe zu Stuttgart kommt.
Wir sehen es noch, ja.
Das ist Wahnsinn. Hannover, glaube ich, werden wir heute Abend sehen. Aber ich glaube, Hannover hilft auch nicht mehr der 10. Trainerwechsel. Und da glaube ich auch, an Hannover wird Thomas Doll den Abstieg nicht überleben. Vielleicht sogar nicht mehr das nächste
also
Spiel.
Also Top-Kandidat, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich diese Tabelle sehe, ist für mich Schalke. Die spielen noch gegen Augsburg, gegen Stuttgart, gegen Nürnberg und gegen Hannover. Die haben in der Situation, ja.
Die haben es noch in der eigenen Hand, wohl.
In der eigenen Hand abzusteigen. Die haben es in der eigenen Hand, sich so gewaltig in die Hose zu machen. Wenn du siehst, wenn du die bisher... Wenn du die Bilanz von Schalke 04, die musst du mal auf links drehen, die haben die Hälfte ihrer Siege... haben die genau gegen diese Mannschaften geholt. Die Hälfte ihrer Tore geschossen, die Hälfte der Punkte geholt. Die haben 3-1 gegen Hannover gewonnen in der Hinrunde, die haben 3-1 gegen Stuttgart gewonnen und 5-2 gegen
Nürnberg. Ja, das ist doch ein gutes
gegen Nürnberg. In der Hinrunde.
Ah.
Da waren sie aber noch nicht in der Verfassung, um Gottes Willen, jetzt kann was passieren. Ich glaube, dass Schalke 04 ein Riesenproblem hat. Ein größeres, als jeder dort glaubt. Und das ist die größte Gefahr dort.
Das steht und fällt alles mit dem Spiel heute.
Ja.
Also in Hannover,
ja,
wenn sie dort gewinnen, sind 6 Punkte auf dem Relegationsplatz, 7 Spiele, dann können sie ein bisschen ruhiger sein. Wenn die das heute auch noch verlieren, dann würde ich sehe
kein Argument, warum die souverän in Hannover gewinnen sollten.
Hannover ist das Argument.
Hannover ist das Argument.
Ja, für die ist das aber die letzte Chance.
Aber kann es also vielleicht sein, Volker, dass auch Schalke lange Zeit gar nicht gedacht hat, oder da dran geglaubt haben, dass sie da richtig unten noch mal reinrutschen können. Die haben gedacht, ach, irgendwann gewinnen wir schon mal wieder. Und so haben sie so ein bisschen so das Ganze schleifen lassen.
Ja, aber ich finde, Schalke ist, also für mich, ich habe das so gesehen, Schalke ist das beste Beispiel,
wie man's nicht
dass,
macht.
Dass über längere Zeit ja, es schon darum geht, wie man Fußball spielt. Also Schalke hat in der letzten Saison tatsächlich eben ein unfassbar gutes Endergebnis hingekriegt, qualifiziert für die Champions League. Ja. Aber jetzt, also ich finde, sie haben nie wirklich gut Fußball gespielt. Also nicht attraktiv, nicht gut. Ja.
Eine Halbzeit in Dortmund haben sie gespielt.
Ja, okay. Ja, und das Spiel jetzt gegen Leipzig natürlich, wurde auch gelobt.
Das, alles gut, aber auch, ich sage, auf die Dauer gesehen ist es so, du musst auch gut Fußball spielen, wenn du ein bestimmtes Niveau erreichen willst. Wenn du zum Beispiel gegen Mannschaften spielst, die in der Tabelle und vom Spielerpotenzial tatsächlich eigentlich weniger sind als du selber, dann musst du wahrscheinlich das Spiel machen, das wird von dir erwartet. Und wenn du das nicht kannst, ja, dann gerätst du in Schwierigkeiten, hast aber eigentlich den Glauben, wir waren doch letztes Jahr, waren wir doch, ja, wir
Zweiter,
waren
Vizemeister.
Zweiter, immerhin, ja, das ist doch allerhand. Und das ist da passiert, wirklich. Also, und dann geht die Verunsicherung komplett los, wenn so eine Mannschaft, die vorher Zweiter war, wenn die dann plötzlich da unten in die Nähe des Abstiegs kommt, dann drehen die Spieler sind ganz offensichtlich auch. Also die Vertragsverlängerung in dem Fall in der Innenverteidigung von unserem Leader, den sie aus Wolfsburg geholt haben, ne? Unser Brasilianer.
Naldo.
Ja, ich finde einfach, da habe ich gedacht, was geht jetzt gerade bei Schalke?
Was machen die, ne?
Was machen die da?
Ja.
Du verlängerst mit dem 34-Jährigen, verlängerst du nochmal einen Vertrag und dann schickst du ihn plötzlich mitten in der Saison weg.
Ja.
Aber der Fehler war vielleicht nicht die Vertragsverlängerung, sondern das Wegschicken.
Aber beides passt nicht zusammen. Aber überhaupt nicht zusammen. Und zeigt einfach nur, dass eine totale, auch sozusagen irgendwie eine Verunsicherung da ist. Weil der Naldo hat schon in dem Jahr, wo sie eben diese knappen Ergebnisse hatten und einen tollen Tabellenplatz hatten, ich glaube, Naldo hat mindestens 4 bis 6 Mal alleine mit dem Kopfballtor in den letzten 3 Minuten hat er einen Siegtreffer geköpft. Also ich finde, bei Schalke ist ganz viel schiefgelaufen. Und da hat man, also bei mir ist dann auch so, da denke ich, was ist schwer für die Spieler jetzt, weil die auch wirklich gute Spieler noch haben und trotzdem funktioniert es.
Ja, die haben in den letzten 8 Spielen 2 Punkte geholt. Ich meine, dann ist klar, dass man hier so diskutiert, dass sie auf jeden Fall da unten reinrutschen, aber darf eins nicht vergessen, ich glaube, gegen Leipzig haben sie gar nicht so schlecht gespielt. Sie haben zwar verloren, aber jetzt nicht mehr verglichen zu den anderen Spielen unter Tedesco, die Schlussspiele.
Das ist aber ein Spiel.
Ja, aber jetzt hast du das Spiel gegen Hannover, das ist natürlich ein echtes Knackspiel. Gewinnst heute, du, hast du erstmal Ruhe und Hüb Stevens ist auf Schalke, ich komme aus dem Westen, ist da ein großer Faktor. Der ist da schon ein Faktor, der da im Umfeld eine ganz große Bedeutung hat. Schalke ist ein sehr gefühlter Verein.
Gewinnen nicht die Zuschauer die Spiele?
Nein, absolut nicht. Aber ich glaube, dass er natürlich es schon oft gezeigt hat, dass er nicht absteigt. Ja. Er hat es in Stuttgart seiner Zeit geschafft. Er ist schon mal da auf Schalke gewesen.
Funktioniert das immer? Ich weiß nicht.
Na gut, die Schalker werden sagen, es muss jetzt mal wieder funktionieren. Also ich glaube nicht, dass Schalke absteigen wird, um es mal so zu sagen.
Aber da steht kein einziger bei Schalke auf dem Platz, der jemals mit so einer Situation konfrontiert war. Keiner. Im Gegensatz zu Stuttgart, zu Hannover, zu Nürnberg und zu Augsburg. Bei Schalke keiner. Peter Neuburger hat das, glaube ich, gesagt, das ist eine andere Sportart.
Ja.
Dann brauchst du andere Sportler.
Ja, die Mannschaft ist schon echt extrem kreativ zusammengesetzt für die Situation, das muss man sagen.
Aber Sie haben ja eben nachvollziehbar gesagt, die haben letzte Saison schon keinen schönen Fußball gespielt. Das richtige Problem begann aber erst, als sie versucht haben, Fußball zu spielen.
Ja.
Als sie am Anfang der Saison Spieler geholt haben, mit denen sie plötzlich sagen wollten, wir spielen jetzt dominanter, wir spielen ganz anders. Und ein Rudi und was weiß ich was alles. Und dann haben sie 5 Spiele verloren und dann wussten sie nicht mehr, wie weit gehen wir jetzt den Schritt zurück, wie sehr halten wir daran fest. Und dann kam die große Verunsicherung. Hätten sie das durchgezogen von letzter Saison, dann wären sie jetzt vielleicht 7. oder 8., aber wahrscheinlich nicht so abgestürzt.
Haben sie nicht, auf jeden Fall. Das steht fest. Also es gibt Neuigkeiten übrigens von Marco Reus. Das erfahren Sie alles gleich bei uns. Und Martin Kind
heute auch mal wieder. Gut war.
Lasst euch überraschen. Wir sind mal zurück beim Check24 Doppelpass und ich gebe ganz schnell rüber zu Ruth, die hat wieder fleißig Geld gesammelt.
Ne? Genau, wie immer am Ende unserer Sendung gibt es die Spenden fürs Phrasenschwein. Wir sagen danke an die alten Herren und den WM-Club Eggermühlen und an den BVB-Fanclub Vollmesupporters aus Kirsbe. Dankeschön, Check24 verdoppelt wie immer die Spenden. Der Hinweis für Sie, liebe Zuschauer, Sie können wie immer unsere Sendung in kompletter Länge noch online angucken im Anschluss an diese Live-Übertragung. Und wir haben es angekündigt, es gibt Neuigkeiten von Marco Reus. Wir gratulieren zum ersten Kind. Die Tochter wurde gestern geboren nach dem Spiel. Also gestern Samstagabend kam das erste Kind von Marco Reus, dem Kapitän des BVB, zur Welt. Herzlichen Glückwunsch. Er wird also als frischgebackener Papa zum Ligagipfel am Samstag nach München reisen. Und da wollen wir doch auch noch unsere Frage der Woche auflösen am Dopafon. Bringt das Titelduell die Entscheidung in der Meisterschaft? Das sind Ihre Antworten.
Das Spitzenspiel nächsten Samstag wird eine Vorentscheidung bringen. Sollte Dortmund in München nicht verlieren, wird der BVB Deutscher Meister.
Man soll den FC Bayern nicht unterschätzen. Totgesagte leben länger. Oh. Es wird sich nicht am Sonntag mit der Meisterschaft entscheiden. Wahrscheinlich erst am letzten Spieltag. Dann bleibt es für jeden auch spannend.
Die Mannschaft, die nächste Woche das Spiel gewinnt, entweder Dortmund oder Bayern, die werden auch deutscher Meister werden.
Ich bin schon der Meinung, wer am nächsten Wochenende das Spiel gewinnt, dass der die besten Chancen auf den Titel hat. Aber es gibt noch genügend Spiele, wo beide Mannschaften noch ausrutschen können.
Glückwunsch BVB zur deutschen Meisterschaft. Wenn man 6-7 Mal nach der 90. Minute gewinnt, kann man nur deutscher Meister sein.
So, ich zahle dir 3 €. Tot gesagt, wir leben länger. Und das waren so ein bisschen die gleichen Antworten. Ne? Wer gewinnt, der wird wahrscheinlich deutscher Meister. Also gut, wir freuen uns auf dieses Spiel. Du als Nordlicht, Hannover, Tabellenletzter.
Ach, wir haben ja das Therapeut.
Ja, wir die zerfleischen sich da gegenseitig.
Ja, ich mich wundere, wir haben hier vor einigen Wochen Martin Kind zu Gast gehabt. Ja, und wir haben noch mit ihm ein therapeutisches Gespräch geführt. Ja. Er saß auf dem Stuhl von Volker. Ja. Wir haben ihm erklärt, Mensch, und? Lieber Martin Kind, halt dich besser zurück. Ein Präsident oder ein Chef da oben muss nicht in jedes Mikrofon laufen. Und er muss nicht immer jeden Spieler nicht, ne? bewerten. Er hat unsere Botschaft leider falsch verstanden und meldet sich alle 2 Tage.
Nee, er hat uns gar nicht verstanden scheinbar.
Ja, er kritisiert ja alle. Ich meine, es ist ein Zerstörungskurs. Mir ist es ein Rätsel, was der Mann macht. Ich meine, das ist ein erfolgreicher Unternehmer. Der könnte zu Hause liegen, in der Wedemark die Beine übereinander legen und sagen, ja, er könnte Rad fahren, könnte in der Sonne irgendwie sich glücklich machen oder sonst was. Es ist mir ein Rätsel. Ich kann es nicht erklären. Der Verein zerstört sich gerade selbst. Die Entscheidung natürlich, die neue Struktur, die neuen Mitglieder dort oben, 5 gegen ihn, kommt noch dazu. Also, wir haben eben diskutiert von den Kandidaten. Schalke ist gefährdet.
Relegation.
Dass wir das nochmal klar haben, Martin, wir zwei. Ja. Aber was mit Hannover passiert, das wird Nachwirkungen haben. Das zerrt so dermaßen, dass ich nicht sehe, dass Hannover in der zweiten Liga im nächsten Jahr stabil sein wird. Das kostet so viel Körner.
Es gibt Selbstzerstörungskräfte. Wenn du so therapeutisch unterwegs bist, gibt es Selbstheilungskräfte, aber es gibt auch Selbstzerstörungskräfte. Und die greifen da voll ein in Hannover.
Aber wir haben ja jetzt gehört, in Freiburg ist
Kontinuität. Als Niedersachse tut mir das weh.
Ja. Ja. Kontinuität ist wichtig, aber ist es vielleicht in Hannover jetzt auch mal gut mit der Kontinuität, Martin Kind?
Das ist so verzwickt und verschachtelt, dieses ganze System. Er alleine ist es ja nicht. Da sind ja so viele, die da Anteile haben und Gesellschafter sind. Und das kannst du ja gar nicht mehr entwirren. Und das Ding ist längst das Kind im Brunnen gefallen.
Ah, kostet
das?
Ja.
Also, Scheiße, jetzt hast du auf der Tür
nochmal erwischt hier. Walter? Ja. Wir wollen es gerade auch noch mal ausholen oder auch noch mal zahlen.
Ich glaube, die Hannoveraner haben es verpasst, mal klare Strukturen zu schaffen im Verein. Dieses verschachtelte, noch mal verschachtelte mal zu entwirren.
Aber es geht ja schon lange, ne?
Ja, das geht schon lange. Das war wahrscheinlich auch der Zwang mit den Fans und der Fanszene im Nacken, dass er immer noch einen Schleichweg mehr gehen musste, der Martin Kind. Und die Personalentscheidung war ein unglücklicher Manager, der eigentlich lieber ganz woanders wäre. Trainer, der auch nicht so doll war.
Nur wenn der seine...
Trainer, der auch nicht so doll war. Das war gut, aber. Trotzdem.
Das war eine Bildschlagzeile.
Also, es wird nichts mehr, glaubt ihr? Nee, ne? Hannover, wird nichts mehr? Nee. Euch kann es recht sein?
Ich würde Martin Kind da nicht alleine verantwortlich machen. Ich habe Sebastian Kehl aus Hannover geholt. Da spielte Hannover 96 in der Regionalliga, in der dritten Liga, hatte nur Schulden. Und Martin Kind hat mit seinem Engagement wirklich unglaublich viel getan, damit irgendwann das wieder so. Und es könnte sein, dass wieder ein anderer Martin Kind gesucht werden muss, um die wieder frisch zu kriegen, sozusagen. Okay. Das ist traurig, aber es ist so.
Also wenn Herr Kind seine Kohle da rauszieht aus dem Ding, ist Hannover 96 ein Top-Kandidat, den Weg alles Irdischen zu gehen und so zu verschwinden wie Waldhof Mannheim, Kickers Offenbach und so weiter und so weiter. Die siehst du nicht mehr.
Also wir ziehen in
große Gefahr.
Martin, wir ziehen den Stecker jetzt für heute. Ja? Jo, ja? Es hat viel Spaß gemacht mit euch. Volker, herzlichen Dank. Alles Gute. SC vor allen Dingen auch. Bis zum nächsten Mal, hoffentlich. Ja? Danke, Ruth, danke, Heiko von Hardo und Bent.
Ja, wir sehen uns nächste Woche dann nach dem Spitzenspiel. Also, schönen Sonntag und viel Spaß jetzt mit Björn Stutzki und Kurt Langstein. Prost.